Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
So, um das Intro abzuspielen, das ist zu leise auf meinem Handy, aber dann fangen wir ohne Intro an. Herzlich willkommen zu Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de. Heute live vom Tag der Trinkhallen in Dortmund. Ich hoffe, wir zeichnen auf, aber es läuft eine Zahl kontinuierlich weiter und deswegen gehen wir einfach mal davon aus. Schön an alle, dass Sie hier sind. Ich hoffe, es sind auch ein paar Dortmund-Fans dabei, aber in Dortmund sollte man schon davon ausgehen, für diejenigen, die jetzt keine Dortmund-Fans sind, ja, da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Da geht euch eine süße Tüte holen und ein Bier trinken, weil wir uns natürlich mit dem BVB vorsätzlich beschäftigen wollen. Ich bin Fanny und normalerweise Teil der Podcast-Crew, die heute ein bisschen ausgedünnt wurde, weil die beim Pokalspiel in Hamburg sind. Und ich die Ehre habe, heute hier zu sein. Aber aus der Redaktion ist Christoph noch mit dabei. Hi Christoph.
Hallo.
Der mir erzählt hat, dass seine Podcast-Erfahrung aus dem Kindergarten stammt. Magst du das allen nochmal erzählen?
Ja, vielleicht. Es war 1988. Da war ich beim WDR 5 und durfte als Kindergartenkind dann die Stauansage machen. Und mehr Erfahrung habe ich auch nicht. Aber ich glaube, für euch reicht es heute hier.
War viel Stau, 1988.
Nee, ich glaube, es waren drei Staus und mehr weiß ich nicht.
Na, immerhin. Schon cool. Ich war, glaube ich, auch schon mal irgendwann im Radio zu hören. Aber belassen wir es bei den Anekdoten. Was machen wir heute? Wir haben zwei Slots rund um das BVB-Spiel gelegt bekommen. Der eine wäre jetzt. Da versuchen wir ein bisschen auf die Saison des BVB zu blicken und zu schauen, was uns denn so erwartet und zu gucken, wer ist denn jetzt neu, was hat sich geändert mal wieder und was können wir erwarten. Dann gibt es ja dieses Pokalspiel um 18 Uhr bei Phoenix Lübeck in Hamburg. Und da hoffen wir, dass wir darüber dann um 20 Uhr in unserem zweiten Slot reden können. In der Hoffnung, dass das Spiel dann auch schon vorbei ist und nicht noch irgendwie ins Elfmeterschießen geht oder sonst irgendwie was. Dann kommen wir später oder so. Mal gucken. Aber das erwarten wir auch nicht heute, oder? Dass es jetzt ein böses Ende gibt.
Naja, wir haben alle noch Ferien, wir können morgen ausschlafen und Zeit hätten wir schon, aber gut.
Okay, ich merke schon, du möchtest gerne den Nervenkitzel haben, anstatt das beruhigende, lockere Erstrundenspiel, das bisher anscheinend die anderen Bundesligisten und Zweitligisten haben, denn ganz große Überraschungen scheint es bisher noch nicht zu geben. Ich warte noch darauf, dass es mal irgendwie noch einen Ausgleich in Aalen gibt, aber die spielen auch gleich schon nicht mehr. Ne? 2-0 sogar schon, höre ich gerade. Ja, dann wird das wohl.
Wir sollten über Dortmund reden.
Wir sollten über Dortmund reden, über Erstliga-Fußball. Starten wir mit einer einfachen Frage. Wie ist denn deine Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn 1 ist, grabt Nevio Scala wieder aus, und wenn 10 ist, ich fühle mich schon so wie unter Jürgen Klopp.
Ja, also bei mir ist es schon eine richtige 9, wenn nicht sogar eine 10, was zum einen vielleicht an den letzten beiden Jahren liegt, die sehr erfolgreich waren aus unserer Sicht, finde ich. Also Vizemeister, Vize-Champions-League-Sieger und dann zum anderen halt eben auch die neue Verpflichtung und auch der neue Trainer, den wir jetzt seit dieser Saison wieder haben.
Das ist gut, dass mal was Euphorisches reinkommt, weil wir sonst bei Auf Ohren immer sehr kritisch sind mit dem Verein und immer auch sehr kritisch über alles reden. Das ist gut, dass du mal Euphorie damit reinbringst. Du hast schon angesprochen, die letzten zwei Jahre waren gut, das macht dir Hoffnung und der neue Trainer macht dir Hoffnung. Was erwartest du dir denn von Nuri Sahin, der jetzt nun mal in der neuen Position ist und von Co-Trainer auf Trainer gewechselt ist?
Ja, ich glaube, zunächst einmal, du hast es gerade gesagt, so ganz neu ist er nicht. Er war jetzt ja schon ein halbes Jahr Co-Trainer bei uns. Und ich finde, man hat gemerkt, dass sich im Spiel unserer Borussia was verändert hat nach der Winterpause. Und ich glaube, das hört man auch so bei den Interviews der Spieler heraus, dass da ausschlaggebend auch dann Nuri Sahins Einfluss gewesen ist. Also von daher glaube ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, wieder Borussia-Fußball zu sehen und Offensiv-Fußball, der auch dann im Westfalenstadion dann vielleicht wieder zu einer Euphorie führt.
Jetzt könnte man kritisch nachfragen, dass man ja nicht so genau weiß, ob jetzt die Veränderung, die es nach dem Winter gab mit Nuri Sahin, ob das jetzt auf Nuri zurückzuführen ist, ob da Edin Terzic noch Anteil dran hatte und dass Nuri Sahin ja auch als Cheftrainer ja noch so eine gewisse Unbekannte ist, weil er ja in der Türkei zwar jetzt ein bisschen Trainer war, er Spielertrainer, dann auch als Cheftrainer aktiv, aber dass man es trotzdem noch nicht so richtig einschätzen kann. Wie würdest du den Kritikern dann entgegnen?
Also ich würde erstmal sagen, dass sowohl Terzic als Schein ihren Anteil dazu beigetragen haben. Ich glaube, es ist nicht einfach für Terzic gewesen, dann einen erfahrenen Trainer wie Schein, der schon 2 Stationen als Trainer hatte in 3 Jahren, dann zu berufen und sich im Prinzip damit selbst zu entmachten oder zuzugeben, ja, Hilfe noch zu brauchen. Das rechne ich Terzic sehr hoch an. Und dann halt eben Schein, ich denke, diejenigen, die dann mal beim Training gelugt haben, haben sicherlich gemerkt, dass er schon auch auf dem Platz sehr aktiv war, sehr viel gecoacht hat und Terzic sich dann eher auch zurückgezogen hat. So würde ich sagen, dass beide einen Anteil daran haben. Also ich würde gar nicht sagen, der und der ist jetzt hauptsächlich dafür verantwortlich. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von beiden gewesen. Aber du hast es gerade schon gesagt, also dass halt eben noch weitere Co-Trainer hinzugekommen sind, die natürlich auch jetzt mitwirken. Und also ich höre halt eben auch nur andere Podcasts von anderen tollen Podcastlern, die nah an der Mannschaft sind, und die sagen halt eben auch, ja, also auch gerade die Co-Trainer coachen aktiv mit, wollen viel verändern, was den Spielaufbau angeht. Insofern, ich glaube, ist meine Euphorie mit einer 9 gerechtfertigt, alleine was die Trainer angeht.
Ja, und 0-9 ist ja sowieso die Zahl, die man dann beim BVB sowieso nehmen sollte, was das Ganze angeht. Ich weiß gar nicht, habt ihr die Frage eben selber so selbstbewusst gestellt? Ich wüsste selber gar nicht, wo ich so einordnen sollte. Vielleicht bewahre ich mir das für das nach dem Pokalspiel auf. Ich glaube, so wäre ich jetzt noch relativ gedämpft bei einer 6-7 oder sowas gerade so dabei, weil, ja, man auch irgendwie so immer noch das Gefühl hat, man kommt so von einem Umbruch in den nächsten rein. Jetzt in diesem Sommer hatte man wirklich das Gefühl, es hat sich wirklich sehr viel
aber
geändert.
Ich finde, eigentlich so einen richtigen Umbruch hatten wir jetzt gar nicht. Also die Personen, die jetzt hochgezogen worden sind in die erste Linie, so ein Lars Ricken, aber auch jetzt Nui Sahin als Co-Trainer, dann zum Trainer befördert worden. Ich finde, das ist kein großer Umbruch. Ich würde sagen, das ist eine Weiterführung eines Konzepts von Borussia Dortmund, das wir einfach nur noch nicht kennen.
Okay, dann das nehme ich auch sehr gerne. Ich hätte jetzt halt erwidert, dass wir jetzt mit Lars Ricken zumindest mal jemanden neuen haben, der Michael Zorc ja abgelöst, also der Aki Watzke abgelöst hat oder ablösen wird vielmehr. Und Sebastian Kehl haben wir ja schon als Nachfolger von Susi Zorc mit dabei. Jetzt haben wir Nuri Sahin als neuen Trainer, jetzt haben wir Neuzugänge. Es sind schon viele neue Namen dabei. Und ich hätte jetzt so das Gefühl, dass es in diesem Sommer schon so mehr so der größte Umbruch der letzten Jahre ist. Auch wenn man das schon häufig gehört hat beim BVB. Jetzt ist die Umbruchssaison, jetzt wird alles anders und so. Aber jetzt hat man zumindest in den Führungspositionen diesen frischen Wind drin. Und das kann auch alles furchtbar schief gehen. Aber ich habe das Gefühl, es ist zumindest das Neueste, was man gerade hat.
Boah, weiß ich gar nicht, also ob es das Neueste ist. Also ich bleib dabei, ich finde die Personen, die jetzt am Ruder sitzen oder am Steuerrad sitzen, die waren in den letzten Jahren auch schon mehr oder weniger mit an Bord und wurden in die Entscheidung mit einbezogen. Und auch so eine Verpflichtung von Sven Mislintat hat eigentlich auch ein alter Hase, ein bekannter Hund in Dortmund. Und ich glaube, bei allen wusste man, was auf den BVB zukommt. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben größere Umbrüche gehabt. Ich glaube, wenn wir von Umbruch sprechen, dann vielleicht eher auch aufgrund der Abgänge. Also wenn wir jetzt daran denken, wer den Verein verlassen hat, also ein Mats Hummels oder auch ein Marco Reus, da würde ich eher über Umbruch sprechen, als jetzt, was die Führungsriege angeht.
Ja, vielleicht kommt das mit dazu. Auf der Abgangsseite stehen jetzt nun mal Marco Reus und Mats Hummels, hast du gerade schon angesprochen, die haben ihre Verträge nicht mehr verlängert. Mats Hummels sucht noch seinen neuen Verein. Marco Reus hat ihn gestern oder vorgestern in Los Angeles gefunden und ist da jetzt aktiv. Ansonsten ist Matteo Moreis Vertrag noch ausgelaufen. Der ist wieder in Mallorca und bei seinem Heimatverein gelandet. Marius Wolf ist jetzt beim FC Augsburg. Den hat man auch nicht verlängert und ihm einen neuen Vertrag gegeben. Und Ian Madsen und Jadon Sancho sind nach der Leihe wieder weggegangen. Gibt es jetzt von den Spielern erstmal irgendwen, wo du gesagt hättest, den hätten wir auch vielleicht noch behalten können, sollen, müssen?
Also ich glaube, dass Ian Madsen hätte besser da bleiben sollen für unseren Verein. Ich glaube, das ist kein Geheimnis.
Auch für den Preis, den er gekostet hätte? Weil das war ja, Dortmund war ja nicht abgeneigt, ihn zu halten, aber es war ja immer gesagt, ist viel zu teuer. Jetzt ist er bei Aston Villa.
Ja, ich glaube, letztlich muss man sagen, wenn man die ersten Testspiele gesehen hat mit unserem Neuzugang, mit dem Couto, muss man sagen, da hat man adäquaten Ersatz gefunden, wenn auch für die andere Seite. Und der war halt eben doch etwas günstiger als Madsen. Und von daher, ja, also wenn Geld keine Rolle spielt, hätte ich ihn auf jeden Fall behalten und man andere gute Spieler verpflichten können in dem Sommer, wo ich dann vielleicht sage, okay, dann sparen wir vielleicht an der Linksverteidigerstelle und kaufen einen vernünftigen Rechtsverteidiger, obwohl wir Riason haben. Also ich würde sagen, das ist schon ein Knackpunkt bei Borussia Dortmund, die Außenverteidigerposition in den letzten Jahren. Und also ich persönlich hätte das Geld, glaube ich, bezahlt.
Okay. Ich glaube ich nicht. Also ich finde es eigentlich mal angenehm, dass der BVB sich nicht dazu bereit erklärt, jeden Preis zu bezahlen für jeden Spieler. Auch wenn ich Ian Madsen richtig gut fand und der ja wirklich neuen Wind auch in der Rückrunde mit reingebracht hat, bin ich, glaube ich, mit der Kutu-Verpflichtung gerade ein bisschen zufriedener insgesamt.
Ich würde dir recht geben, aber erst nachdem ich mit meinem Schwiegervater gesprochen habe, Peter, der wirklich jedes Fußballspiel guckt und auch die U19-Spiele. Und der hat mir just vorgestern noch gesagt, ja, der Linksaußen da bei Dortmund, der junge Spund, der wird mal ganz groß rauskommen. Der Kabar, glaube ich, heißt er, richtig? Und ja, also vielleicht hat man dann Madsen Gott sei Dank abgegeben und gibt dann diesem Kabar jetzt die Chance, dann auf der linken Seite durchzustarten hinter Ben Sebaini.
Ja, das ist auch noch so ein Thema. Aber vielleicht lassen wir das auch sein mit dem Ben Sebaini. Ich würde lieber über Tom Rothe sprechen, der ja auch noch ein Linksverteidiger gewesen wäre. Der war bei Holstein Kiel im letzten Jahr, hat da maßgeblichen Anteil am Aufstieg mitgehabt, wäre jetzt nach seiner Leihe wieder mit beim BVB gewesen oder war halt auch kurz da, ist jetzt aber dann für 5 Millionen zu Union Berlin gegangen. Das wäre ja auch noch eine Option gewesen.
Ja, aber ich glaube, es war ja der Wunsch des Spielers, viel Spielpraxis zu sammeln. Und er hat sie bei Dortmund nicht gesehen und hat dann gesagt, ich wechsle dann zu einem Verein, wo ich dann mehr Spielpraxis bekomme. Und ich glaube, Union Berlin ist nicht die verkehrteste Adresse, gerade wenn jetzt der Großen den Verein verlassen sollte, glaube ich, wird er auch zum Zuge kommen. Und er hat ja schon gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen könne, wieder zum BVB zurückzukehren. Und es war schon ein cleverer Schachzug, diese Rückkaufsoption einzubeziehen in den Vertrag.
Wobei man ja sagen muss, das gab es ja schon jetzt 2-3 Mal, dass auch ein Spieler erst irgendwie wieder abgegeben wurde mit einer Rückkaufoption. Die wurde dann in der Regel aber nicht gezogen. Also
zählt Mario Götze eigentlich auch dazu?
Ich glaube nicht. Da haben wir auch viel zu viel bezahlt, um das als Rückkaufoption zu verkaufen.
Okay.
Ich weiß, kann es jetzt nicht sagen. Ich glaube, Moritz Leitner, als man den damals verkauft hatte, der hatte, glaube ich, noch irgendwie ein Rückkaufsrecht für den BVB mit dabei oder sowas. Aber die haben es halt auch dann nicht geschafft, dann wirklich noch zu einer Option zu werden. Und so ähnlich fürchte ich, dass das bei Tom Rothe auch sein wird. Irgendwie die Spieler, die den BVB verlassen, starten ja eher selten wirklich nochmal durch.
Also, was ja eigentlich für den BVB absolut sprechen würde, dass er solche Spieler richtig einschätzt.
Ja, zumindest die Jugendlichen. Ciro Immobile war ein anderes Thema damals, ne? Den hat man auch ziehen lassen und der ist dann durchgestartet.
Ja, dieser Mikel Moreno, der jetzt bei der EM, glaube ich, gegen uns das Tor gemacht hat.
Der war, glaube ich, auch ganz okay. Ja,
das stimmt. Also da sind zwar einige, aber ja, trotzdem, die Option hat man bei Tom Rothe, die man auf jeden Fall ziehen kann und auch sollte, wenn er sich da durchsetzen sollte bei Union. Und ich glaube, der BVB hält alle Fäden in der Hand. Und selbst der Spieler sagte, dass er gerne zurückkommen würde, dass ich das sehr gut vorstellen könnte. Und somit macht man, glaube ich, vieles richtig, auch gerade, wenn man den jungen Spielern nichts verbaut, also diesem Kabar jetzt.
Ja, wobei das auch vielleicht ein ganz gutes Thema ist mit den jungen Spielern. Das würde ich mal eben aufgreifen. Es gibt ja jetzt auch viele, die mit im Trainingslager mit dabei waren von den jungen Spielern. Eben der genannte Kabar, Cole Campbell war noch mit dabei, Kjell Wettjen, der ja dann auch in der letzten Saison, glaube ich, auch schon mal Bundesliga-Schluft schnuppern durfte. Die sind aber alle heute nicht mit dem Kader, um das Pokalspiel bei einem Viertligisten mal mitzumachen. Also entweder auf der Bank oder so, oder vielleicht auch mal eingewechselt zu werden, wenn es gut läuft. Eigentlich wäre das ja mal ein guter Zeitpunkt, um Leute reinzubringen.
Ja, gebe ich dir recht, aber ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gerade spielen, ob sie woanders gerade einen Einsatz haben, ob nicht auch gerade die U19
spielen. Das kann sein, ja.
Das weiß ich nicht. Klar könnte man solche Spieler jetzt Einsatzzeit gewähren, aber es kommt das große Aber. Man befindet sich ja gerade eine Woche vor Saisonstart und ich kann den Trainer gut verstehen, dass er jetzt schon bestimmte Sachen testen möchte für die ersten beiden Spieltage. Und ich glaube, dass die gerade genannten Spieler in den ersten beiden Spieltagen noch nicht zum Zuge kommen. Ansonsten gebe ich dir recht, klar wäre das eine Möglichkeit, jungen Spielern jetzt mal Einsatzzeit zu geben. Aber ich habe da genug Vertrauen in Nuri Sahin, dass die Spieler noch ihre Zeiten bekommen werden, auch im Laufe der Bundesliga-Saison.
ist ja generell so ein viel diskutiertes Thema, auch beim BVB, wann können mal junge Talente wirklich mit rein? Über Youssoufa Moukoko wird im Moment sehr viel geredet, weil der zuletzt nicht sehr viel Spielzeit gekriegt hat unter Edin Terzic, jetzt auch gerne Spielzeit hätte, aber Serhou Guirassy zum Beispiel noch vor ihm steht, Maxi Bayer wurde jetzt noch neu geholt, ne? Guirassy ist jetzt noch verletzt, Maxi Bayer nicht. Ich habe gerade eine Push-Mitteilung gekriegt, wie die Startelf aussieht. Vielleicht würde ich die mal eben kurz aufrufen, während du mir mal sagst, ob du, wie du in der Personalie Moukoko denn weiter verfahren würdest.
Also ich persönlich bin froh, dass da bald ein Ende in Sicht ist und ich würde ihn wirklich abgeben, auch für weniger Geld. Ich glaube einfach, dass er und sein Berater, also gerade sein Berater, sehr viel Unruhe in den Verein bringen. So dass ich wirklich froh bin, wenn ich nichts mehr in den Gazetten über ihn lesen müsste als BVB-Fan. Gleiches gilt natürlich auch für Paris Brunner, über den auch viel in den letzten Wochen geschrieben worden ist. Eigentlich schon seit einem halben Jahr ist er ständig in den Medien, aber immer negativ, mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen. So dass ich eigentlich froh bin, wenn sie den Kader verlassen.
Ja, Paris Brunner ist gestern gewechselt. Der ist jetzt beim AS Monaco unter Vertrag und direkt nach Belgien weiterverliehen worden.
Und eigentlich ein cleverer Schachzug, wenn man überlegt, fast 5 Millionen für einen Spieler zu bekommen, ja, der noch nicht einmal in der Bundesliga gespielt hat.
Da brauchst du auch nicht lange drüber nachdenken.
Nein.
Das musstest du machen als BVB. Moukoko ist übrigens heute gar nicht im Kader, sehe ich gerade. Im Sturm spielt wahrscheinlich dann Adeyemi wieder.
Ja, da bin ich ganz froh, dass sie den Adeyemi gehalten haben. Der hatte ja auch einige Angebote aus dem Ausland. Aber ich glaube, durch seine Geschwindigkeit und trotz seiner, ich glaube, 22 ist er doch ein erfahrener Spieler, der noch viel Potenzial in sich hat, was er sich auch mal demnächst zeigen wird.
Aber auch viel Potenzial zum Haare raufen hat. Ne? Also ich habe mich ganz oft auch letzte Saison über ihn geärgert, weil er dann in einer Aktion das richtig gut macht, nur um es in der nächsten Aktion dann wieder zu verdatteln. Klar, der hat seine Geschwindigkeit, der ist auch gut in manchen Dribblings oder so, aber dann ist der Ball wieder weg, weil er zu unsauber spielt oder weil er dann doch nochmal einmal zu viel ins Dribbling reingeht. Ist vielleicht auch noch normal in der Entwicklungsstufe, in der er ist, aber Luft nach oben ist auf jeden Fall, aber ich glaube, das weiß er auch zumindest.
Ja, und bei Adeyemi kann man vielleicht noch ihm zugute halten, dass er auch irgendwie sicherlich Star-Allüren hat, aber keine negativen Schlagzeilen macht gegenüber anderen Spielern, die bei uns im Kader stehen. Und anders hingegen zum Beispiel Donny Mahlen, haben wir noch gar nicht besprochen, der auch noch im Kader ist, der zwischenzeitlich auch weg wollte und auch mal mit einem Wechsel ins Ausland kokettiert, was sicherlich auch irgendwie innerhalb der Mannschaft dann Unruhe mit sich bringt. Das haben wir bei Adeyemi nicht. Der hat sich relativ zügig zu Borussia Dortmund bekannt. Und wie gesagt, er ist 22 Jahre jung, ist vielleicht zu Beginn seiner Karriere sehr, sehr gehypt worden, ist ihm dann ein bisschen auch vielleicht zu Kopf gestiegen, dieser ganze Hype. Aber letztlich ist er ein wichtiger Spieler für Borussia, auch gerade wenn es um das Umschaltspiel geht.
Ja, das ist in der Tat richtig. Den hätte ich auch, glaube ich, nicht noch abgeben können, ohne noch einen Ersatz zu holen. Also Jadon Sancho hast du ja jetzt schon...
Ja gut, wir haben Ersatz. Also ich glaube, mit dem Duranville, den wir alle noch nicht so wirklich gesehen haben, aber über den man vieles sagt, dass er eine große Karriere vor sich hat. Und
wenn er denn mal verletzungsfrei bleibt. Ne? Also das hat man... haben wir.
Ich glaube, er ist jetzt durch mit Verletzungen.
Der kriegt niemals mehr. Er hat jetzt alles abgearbeitet. Ne?
Ja. Und dann hast du noch den Gittens auf der linken Seite, der auch spielen könnte, aber auch noch sehr jung ist. Von daher, so ein Adeyemi mit 22 ist er dann einer der Erfahrenen und er war nicht umsonst schon Nationalspieler. Ich glaube wirklich, dass er sich auch bei Borussia Dortmund durchsetzen wird.
Gio Reyna ist auch noch da, der läuft so ein bisschen unter dem Radar im Moment, so habe ich so das Gefühl. Weil
ich glaube, wenn man ihn auch gern abgeben würde, also ich glaube, wenn ein Verein kommen würde und das nötige Geld bieten würde, würde man ihn abgeben, zumal man jetzt ja auch mit dem Maxi Bayer einen Spieler hat, der auch auf dieser Position spielen kann. Ne?
Ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass das noch bis Ende des Monats passiert, dass da noch irgendwann noch irgendein Angebot reinflattert oder so. Wobei er, ne, der war ja jetzt auch verliehen, hat da jetzt auch anscheinend nicht mehr so auf sich aufmerksam gemacht. Ist wahrscheinlich auch wieder so ein Spieler, den du irgendwann mal abgibst und dann merkst, ja, hat halt für Borussia Dortmund nicht gereicht.
Ja, also ich habe ihn persönlich immer sehr phlegmatisch wahrgenommen, auch auf dem Spielfeld. Trotzdem, wenn man dann mal so im Nachhinein so Spielzusammenfassung guckt, hatte er schon geniale Momente. Und kommt aus dem Nichts, explodiert und bereitet ein Tor vor oder schießt selbst eins. Also auch für sein Alter ist er auch noch relativ jung. Glaube ich, wenn man ihn nicht abgibt, ist es auch kein Verlust.
Ja, also wenn du einen Gio Reyna noch einwechseln kannst irgendwann im Laufe des Spiels oder so, ist das sicherlich keine Schwächung. Und gerade mit der Champions League Reform, mit noch mehr Spielen, brauchst du ja als Borussia Dortmund auch einfach einen größeren Kader, um diese ganzen Wettbewerbe, DFB-Pokal ja hoffentlich auch weit und Champions League ein bisschen weit her und Bundesliga, das dann eben erfolgreich mitzuspielen bis zum Ende.
Ja, jetzt haben wir schon über viele Neuzugänge gesprochen und auch Abgänge. Vielleicht sollten wir mal über die Neuzugänge aus Stuttgart sprechen. Da sind ja zwei Spieler gekommen für relativ, wenn ich jetzt sage, wenig Geld, dann mache ich mich, glaube ich, lächerlich. Es ist schon eine Menge Geld gewesen, aber für das, was sie in der letzten Saison gezeigt haben, war es dann doch relativ wenig Geld. Für normalerweise müsste man viel mehr Geld für diese Spieler auf den Tisch legen. Gyurassy und Anton. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, dass der BVB beide Neuzugänge doch so zeitig eingetütet hat und verspreche mir wirklich viel von den beiden. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Zeitpunkt und die Schnelligkeit ein bisschen damit zusammenhängt, dass solche, also es wurden ja auch in beiden Fällen, meine ich, Optionen gezogen dann und die müssen ja immer bis zu einem bestimmten Datum greifen oder so. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es zumindest daran lag, dass man da recht schnell dann halt mit in die Verkündung gegangen ist. Ansonsten waren das natürlich für 18 Millionen bei Gyurassy und 22,5 für Waldemar Anton, sind das eigentlich No-Brainer, die du machen musst dann halt als Borussia Dortmund. Gerade wenn du den Bedarf hast. Ein Anton zum Beispiel ersetzt ja Mats Hummels Position im Kader mit mehr Schnelligkeit und weniger Erfahrung.
Aber vielleicht auch hier zeigt sich doch, dass der BVB, also auch gerade die Führungspersönlichkeiten um Ricken, Kehl, gute Arbeit geleistet haben. Ich erinnere mich noch daran, dass wir letzte Saison so zur Winterpause doch stark mit denen in die Kritik gegangen sind, also auch gerade mit den Verpflichtungen von Kehl, sei es, ob es dieser Matcher war oder Benzibaini, das wurde doch schon stark von uns kritisiert. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr vieles richtig gemacht worden ist. Also auch gerade mit dem Brasilianer auf der Außenseite, aber dann auch gerade mit Anton und Gyurassy. Zumal, und das darf man ja auch nicht verheimlichen, mit dem VfB Stuttgart ein weiterer Konkurrent mehr oder weniger ordentlich geschwächt worden ist, wenn es um die Champions-League-Plätze geht.
War eigentlich schon ein ziemlicher Bayern-Move, ne? Also das, was man den Bayern immer vorgeworfen hat, Konkurrenz schwächen und selber stärken oder so, das war es schon eigentlich. Ne? Die mögen uns jetzt auch, also die wollten uns auch vorher jetzt nicht unbedingt Präsentkörbe schicken oder sowas, mochten uns auch nicht, aber mögen uns, glaube ich, in Stuttgart jetzt noch weniger. Das Trikot haben wir denen auch noch geklaut, weil wir jetzt auch noch dieses Brustring-Trikot so ein bisschen uns bei denen abgeschaut haben. Aber ich glaube, damit kommen wir klar. Weil es halt wirklich Verpflichtungen sind, die Sinn ergeben. Bei Gyurassy ist man vielleicht noch ein bisschen zur Vorsicht angehalten, weil man diese Verletzung da erst am Anfang noch mit hat und er jetzt auch diese eine richtig starke Saison hatte.
Ich meine, der ist 28, der Mann. Warum schießt er nicht schon seit 6-7 Jahren so viele Tore?
Ist so, ja.
Jetzt kann man sagen, okay, er war vorher beim ersten FC, aber auch Modest hat da ordentlich gelocht.
Und das hat ja auch gut geklappt mit Modest beim BVB.
Ja, also ich glaube, ich bin ganz beruhigt, dass wir noch mit Maxi Bayer einen Stürmer haben, der auch torgefährlich ist. Und auch wenn viele ihn schon abgehakt haben, Sebastian Haller, ich habe noch Hoffnung, dass er doch nochmal durchstartet bei uns.
Ja, da ist, glaube ich, halt immer noch so diese ganze Fitnessfaktor einfach die entscheidende Sache. Ne? Ich glaube, ich halte den immer noch für einen richtig fähigen Stürmer, der auch richtig gut im System von Borussia Dortmund eigentlich spielen könnte, aber es ist so eine Blackbox, weil du nicht weißt, wie sehr seine Krankheit ihm immer noch Nachwehen bereitet, wie sehr er immer noch darunter leidet, dass er halt seine Fitness einfach nicht so komplett abrufen kann, wie er das müsste auf dem Niveau, auf dem er spielt.
Hat so ein bisschen ja Ähnlichkeit, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Heiko Herrlich, 90er Jahre,
ja.
Der auch schwer erkrankt ist und dann auch lange gebraucht hat, um wieder fit zu werden. Okay, so fit wie in Gladbach und die ersten Jahre in Dortmund wurde er nicht. Aber auch er hat noch wichtige Tore für Borussia geschossen. Und ich glaube, so einen Sebastian Haller von der Bank kommen zu lassen, er hat schon was. Zumal ich ihn auch wesentlich stärker einschätze als Niklas Füllkrug, weil er spielerisch viel mehr bieten kann, körperlich robuster ist und auch halt eben außerhalb des Strafraums anspielbar ist. Und das war, fand ich, Niklas Füllkrug nicht, den wir jetzt ja für viel Geld abgegeben haben.
Auch so ein No-Brainer eigentlich, ne? Wenn du so viel Geld angeboten kriegst, ja, für einen 31-Jährigen.
Wobei man muss fairerweise sagen, ich glaube, viele BVB-Fans sind echt traurig. Ich glaube, das Füllkrug-Trikot hat sich gut verkauft beim BVB. Und auch gerade so viele junge BVB-Fans, also gerade Kinder, haben sich dann oft das BVB mit der Nummer 9 oder 14 gekauft, mit Niklas Füllkrug jetzt. Ist schon schade, irgendwie als Typen ihn abgeben zu müssen. Aber ich rein sportlich gesehen, glaube ich, ist der Verlust gemindert worden durch die Neuverpflichtung.
Ja, schade finde ich es charakterlich auch, weil er auch so einer von den von wenigen war, zu dem man noch so, ja, zumindest so ein bisschen noch eine Beziehung hatte, auch wenn er jetzt nur ein Jahr da war, weil er sich immer sehr bodenständig gegeben hat, immer recht sympathisch in den Interviews rüberkam. Da fand ich ihn echt immer schon ganz, ganz nett, sobald man, sofern man das sagen kann über Interviews und was man sonst so von solchen Profispielern mitbekommt.
Aber jetzt, wo du gerade Charakter gesagt hast, da fällt mir ein, wir haben ja noch eine neue Verpflichtung. So einen richtigen Alt-Borussen, der jetzt noch nie für uns gespielt hat, aber von dem es ja auch Aufnahmen oder Fotos gibt im BVB-Trikot. Weißt du, wen ich meine?
Das ist Maxi Bayer doch dann wahrscheinlich, oder?
Nein, der spielt jetzt im defensiven Mittelfeld und heißt Groß. Und,
ach so, ja, stimmt, der war's. Der andere, der mal in Hoffenheim war.
Ja, von dem versprechen sich ja doch viele, ja, einen ähnlichen Spieler wie zuletzt in Leverkusen, der Chaka es war, trotz seines hohen Alters dann doch noch nochmal durchgestartet ist und auch, ja, spielprägend war für die Mannschaft. Und so die ersten Spiele, die ich so von Groß gesehen habe, muss ich sagen, ja, trotz seines Alters ist er recht fit, läuft viel, hat Übersicht und ist auch irgendwie, ja, eine Persönlichkeit auf dem Platz.
Ja, Nuri Sahin schwärmt in den höchsten Tönen von ihm, ne? Sagt, es ist so sein verlängerter Arm auf dem Platz, ist derjenige, mit dem er am leichtesten oder am unkompliziertesten zusammenarbeiten kann, ne, und der dann halt seine Sachen weitergeben kann. Also könnte tatsächlich einer der wichtigsten Transfers sogar sein. Ne? Und das für, wie viel waren es? 7 Millionen.
Ja, ein Schnapper eigentlich. Aber gut. Ja, wenn wir über Transfers sprechen, wir haben ja noch einen Neuzugang. Niklas Süle.
Ja, absolut. Das ist ein ganz anderer Niklas Süle, der auf einmal da beim Trainingsstart...
Ja, ich weiß nicht, warst du bei der Saisoneröffnung im Stadion?
Nee.
Also man muss sagen, als der den Platz betreten hat, da gab es schon Standing Ovation und der Jubel war groß. Und
weil alle gedacht haben, wer ist der Mann?
Wer ist der Mann? Der durchtrainierte Hühne. Und eigentlich muss man sagen, Niklas Süle zählt schon so mit zu den besten Verteidigern in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Und wenn der jetzt in Topform ist, bin ich gespannt, ob sich da Schlotterbeck und auch Anton nicht dann hinten anstellen müssen.
Ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ne? Also er hat jetzt dann nachher ein Interview bei Sport1 gegeben, wo er recht offen darüber gesprochen hat, dass er letzte Saison Probleme hatte, sich mental irgendwie auch zu motivieren, dass er da halt jetzt in den Sommerferien, hätte ich fast gesagt, in der Sommerpause hart gearbeitet hat, mit Köchen zusammengearbeitet hat, um da 8 Kilo waren es, glaube ich, die er nachher runtergehabt hat in den paar Wochen. Und wenn der jetzt in Topform auf einmal wiederkommt, dann ist das natürlich wirklich eine Neuverpflichtung, die man da quasi mit hat. Ich bin sehr gespannt, wie sich das so auf dem Spielfeld dann so widerspiegelt. Ob er da jetzt wirklich dann auch handlungsschneller wieder ist. Ich meine, er hat ja auch im BVB-Trikot schon gute Spiele gemacht. Wir erinnern uns an die Monstergrätsche gegen Mbappé, gegen Paris, wo er den noch von der Linie gekratzt hat, den Ball. Und dann ist es echt interessant, wen man aus dem Trio Schlotterbeck, Süle und Anton, wen man dann nachher aufs Feld spielt.
Also kurzum, ich würde sagen, wir haben es mit einem der besten Kader seit langem, würde ich sagen. Einen der größten Kader. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, mit der Club-WM, die auf uns zukommt, brauchen wir auch so viele Spieler. Aber ich würde auch sagen, dass das Niveau des Kaders ordentlich zugelegt hat. Also ich würde sagen, wir haben eigentlich keinen wirklichen Verlust gehabt jetzt bei den Abgaben.
Ja, keinen großen zumindest, gut, so wie man sonst mit Bellingham hatte und sowas.
Kann man sagen, ist ein Verlust definitiv und auch ein Marco Reus als Persönlichkeit. Wobei ich auch da sagen würde, ich glaube, der Mannschaft tut es ganz gut, dass diese beiden Persönlichkeiten nicht mehr für den BVB spielen, sondern dass halt eben andere jetzt nachrücken können und dann auch die Mannschaft prägen.
Es kann einen wichtigen Schritt ergeben, dass man da wirklich mal ein bisschen andere Hierarchien jetzt auch entwickelt, nicht mehr auf solche Spieler, die jetzt nun mal auch aus dem besten Fußballeralter raus sind, auf die setzen muss. Was dem BVB-Kader vielleicht so ein bisschen fehlt, ist die Frage, ob das fehlt oder nicht, aber man hat keine Strahlefigur. Der Bellingham, der Haaland, der eben der Spieler, der dann am Ende für viel Geld dann doch wieder wechselt. Der aber auch oft genug den Unterschied gemacht hat. Jetzt kommt die Polizei oder der Krankenwagen gerade. Tut uns leid für die Podcast-Zuhörer. Krankenwagen.
Und für den natürlich, für den der Krankenwagen gerufen worden ist jetzt. Ja, also Strahlkraft, Person, weiß ich gar nicht, ob wir nicht doch schon in unseren Reihen haben. Also ich glaube, Julian Brandt ist einer, der schon eigentlich seit Jahren in meinen Augen kontinuierlich seine Leistung bringt. Einer, der immer rackert, wenn auch manchmal, muss man sagen, raufe ich mir auch die Haare, wenn der Fehlpass kommt. Trotzdem, er gibt immer 100%. Und er rückt jetzt direkt nach Reus in die erste Reihe der Mannschaft. Wir haben einen Gittens. Ja, ich fand die letzte Saison von ihm auch nicht schlecht und ich glaube, wenn er reinkam, das hat man schon gemerkt. Also der wirbelte ordentlich rum. Und so ein Maxi Bayer, ich glaube einfach, dass sich in den ersten Spielen oder in der Hinrunde zeigen wird, wer dann nachrückt. Also ich bin ganz davon überzeugt, dass Reus und Hummels als Stahlkraft oder als auch ja, Vorbilder in der Mannschaft dann irgendwann ersetzt werden.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ist ja auch wirklich ein Spieler wie Duren Will, den du schon angesprochen hast, vielleicht ist der wirklich, der dann irgendwie ausbricht und dann derjenige wird, der dann doch am Ende der Saison für viel Geld wechselt oder der dann eben der große Unterschiedsspieler wird. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn man nicht eben diese Figur hat, die alles so auf sich konzentriert, so wie es ein Haaland zum Beispiel gemacht hat und ein Bellingham ja auch, die ja dann auch irgendwann, wo es manchen ja auch zu viel wurde, rund um diese Einzelpersonenabkultung.
Ja, und ich, vielleicht, wir haben, du hast den Namen vorhin genannt, so ein Kampel oder so ein Kjelvetjen, die wir noch haben in der Mannschaft. Also ich traue Nuri Sahin durchaus zu, dass er auch diese Spieler so in den nächsten ein, zwei Jahren an die Mannschaft heranführen wird und ihnen auch Spielpraxis geben wird. Also ich fand auch, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir den einen Superstar von der WM abgegeben haben. Wie ist nochmal der Stürmer, der jetzt für 5 Millionen gewechselt ist? Brunner, genau. Wir haben den Brunner abgegeben und der ist schon eigentlich im Fokus, aber so ein Kaba, so ein Wädchen und auch so ein Kampel, die waren eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und wenn man daran zurückdenkt, wie Nuri Sahin bei uns begonnen hat, als 16-Jähriger in Wolfsburg sein erstes Spiel gemacht, traue ich ihm durchaus zu, dass er auch einen Plan hat, diese Spieler dann irgendwann fest in die Mannschaft zu integrieren. Und wer weiß, ob es nicht schon in der Hinrunde soweit ist.
Ich glaube, das Hauptproblem bei diesen ganzen Jugendspielern, die dann diesen Sprung in die Profimannschaft schaffen müssen, ist, dass dieser Sprung halt auch einfach sehr hoch ist. Ne? Du spielst halt auch nicht dann irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga, bei irgendwie Werder Bremen oder, weiß ich nicht, dem FC Augsburg, wo du dich ein bisschen entwickeln kannst, sondern du spielst halt auch bei einem Verein, der, wo du dann halt auch sofort Leistung bringen musst. Und das ist halt auch ein großer Sprung, wenn du dann Champions League noch spielen musst und so. Und da sind jetzt in der Vergangenheit schon viele dran gescheitert, so in Anführungszeichen, die sich dann bei anderen Vereinen zu einem soliden Bundesligaspieler entwickeln, aber die dann halt eben das Niveau von Borussia Dortmund halt einfach nicht erreichen. Ich glaube, das ist halt auch was, man denkt sich immer, es ist so einfach, den jungen Spieler einzusetzen und Sahin, bring den doch mal oder wer auch immer Trainer ist, bring den, setz den ein, gib dem Spielzeit, lass den mal hier eine halbe Stunde.
Ja gut, du hast beim BVB halt eben ja den Druck, unbedingt Platz 4 belegen zu müssen am Ende der Saison, einfach um die Finanzen weiterhin im Griff zu haben. Also ich glaube, gestern sind die Finanzen veröffentlicht worden. Und man muss sagen, der BVB scheint ganz gut gewirtschaftet zu haben, aber auch durch das Champions-League-Finale und durch die sicheren Einnahmen die Saison wieder international spielen zu können. Und das ist bei uns im Forum auch diskutiert worden, also diese Nostalgie, UEFA-Cup spielen zu wollen oder den mal zu gewinnen, das ist gar nicht machbar, weil wir brauchen die Champions-League-Millionen und im UEFA-Cup verdient man keine Millionen. Und natürlich ist das ein Hemmnis dann, auch mal das Risiko einzugehen, dann junge Spieler einzusetzen. Gebe ich dir recht, trotzdem traue ich es dem Sahin zu, in bestimmten Spielen diese Spieler zu bringen und sie auch ja, groß werden zu lassen.
Mit seiner Vorgeschichte, die du gerade angesprochen hast, ist auf jeden Fall, wäre es eine schöne Geschichte, ne? Wenn der junge Spieler, also derjenige, der früher so als junger Spieler mit 16 in der Bundesliga gestartet ist, wenn der jetzt neue junge Spieler dann auch genauso fördert, wäre es eigentlich eine schöne Geschichte, dass er es genauso macht.
Und ich meine, die Saison ist lang und wir haben viele ältere Spieler. Da wird sie sicherlich der ein oder andere Mal verletzen. Ich hoffe zwar nicht, aber das wird auf uns zukommen. Und irgendwann wird er vielleicht nochmal gezwungen sein, diese Spieler zu bringen. Und ich glaube, das weiß er. Und der wird diese Spieler darauf vorbereiten. Bin ich von überzeugt.
Aber du hast es auch schon angesprochen, Platz 4 muss am Ende wieder dabei rumkommen. Und wenn der nicht aus dem Blickfeld gerät, dann hat Edin Terzic eigentlich letztes Jahr ganz gut schon gesehen, was dann passiert. Glaubst du, dass Nuri Sahin Zeit gegeben wird? Oder ist das wieder das Übliche? Ich reg mich da immer sehr in der Redaktion und auch in Podcasts habe ich mich da ganz oft schon drüber aufgeregt, dass wir immer wieder Trainer wechseln und einen neuen an die Seite stellen, aber immer noch die gleichen Probleme mit sich führen.
Also zunächst einmal zu dem Punkt von dir mit der Zeit. Also ich glaube, wer bei der Saisonöffnung im Stadion war, der hat mitbekommen die Rede von Nuri Sahin, dass er gesagt hat, ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld, gebt uns Geduld. Und ich meine, wir wissen es, die hat ja nicht. Also wenn der eine Saison nicht Platz 4 erreicht, also nicht die Champions League erreicht, dann wird auch sein Kopf rollen, weil der BVB es sich gar nicht leisten kann, auf Dauer nicht international zu spielen. Ich glaube, das ist ihm auch klar. Ich glaube, was er aber damit meinte, ist weniger den Erfolg, sondern auch vielleicht das Spiel an sich. Also ich weiß noch, die letzten zwei Jahre unter Terzic, auch wenn sie relativ erfolgreich waren, ich persönlich, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Also ich war wirklich oft genervt von der Spielweise des BVBs und es wurde dann in der Rückrunde letztes Jahr besser, also auch gerade international. Und ich glaube, dass Schein, er erwartet, also Erfolg, ihm ist klar, dass er Erfolg haben muss, aber ich glaube, die Art und Weise, wie er gewinnt und wie er spielt, ich glaube, das ist damit eher gemeint, wenn er sagt, er braucht Zeit dafür. Und ich glaube auch, dass die ersten Spiele nicht das Feuerwerk sein werden, was wir uns erhoffen. Aber wer sagt, dass er nach einem halben Jahr nicht dann doch den Fußball spielen lässt, den wir gerne sehen und auch den Westfalenstadion brauchen, damit dieses Stadion wieder explodiert.
Ja, und das wird vor allen Dingen das Entscheidende sein, ne? Dass du vor allen Dingen als Edin Terzic gemerkt hast, wie schwer es ist, wenn das Stadion nicht gegen dich ist, aber wenn das Stadion halt nicht euphorisiert wird. Man hat es in beiden Extremen eigentlich mitgekriegt. Ne? Bei den meisten Spielen war es das negative Extrem, aber auch bei Spielen wie Paris, Atletico, wo man das Gefühl hatte, das ist was Besonderes, die Mannschaft haut sich komplett rein und man ist dran an etwas, dann ist das Stadion ja auch sofort da. Und ich glaube, das ist einfach in Dortmund das Entscheidende, dass du die Fans hinter dich versammeln kannst.
Ja, und das geht halt eben nur über das Spiel. Also früher war es die Grätsche, die wir sehen wollten. Heute ist es ein Offensivspektakel, hohes Pressing, den Gegner an die Wand spielen. Ja, und wenn das nicht kommt, sondern wenn man sich hinten reinstellt oder abwarten spielt, den Ball immer von links nach rechts schiebt, ja, das langweilt die Zuschauer und ja, sorgt für Unruhe auf den Rängen. Und ich glaube, Mats Hummels hat es ja in dem Interview gesagt, also kurz vor der Champions League, vor dem Champions League-Finale, hat er ja gesagt, ja, das ist nicht der BVB-Fußball, den wir spielen wollen. Und da würde ich sagen, ja, den wollen wir auch gar nicht sehen. Aber letztlich hat er dazu geführt, dass wir nach London fahren durften, im Finale spielen durften gegen Real Madrid und eine Vizemeisterschaft hatten gegen Mainz, haben wir das da selbst dann verspielt. Aber der Erfolg spricht eigentlich dann doch für die Spielweise. Und ich erinnere mich, ich möchte ungern über diesen Verein reden, aber in Gelsenkirchen gab es mal den Hüb Stevens und der hat immer die Null muss stehen. Und auch der hatte doch recht großen Erfolg mit seiner Mannschaft bis hin zum UEFA-Cup-Finale.
Ja, Edin Terzic hat ja vor der letzten Saison noch dieses, wir müssen weniger sexy, aber mehr erfolgreich spielen. Und das ist ihm immer oft aufs Brot geschmiert worden oder so.
Das klappt in Dortmund nicht.
Nee, es reicht nicht immer nur 1-0 oder so. Du brauchst ein bisschen sexy, brauchst du halt schon.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, dass Terzic eh einen schweren Stand beim BVB hatte, weil, wie gesagt, Schein hat es nicht. Schein war selbst Profi, hat eine Karriere als Profi hinter sich gelegt.
Und Süle, der ist nur fett, ne? Der wird bejubelt bei 12 Millionen. Wir kommen von Olympia zurück. Wir beschweren uns über, dass wir keine Medaillen geholt haben. Fördern wir doch die Leute mal. Wir haben so geile Sportvereine in Dortmund. Wir müssen noch mal den Fußball in den Hintergrund stellen. Ich gehe seit 79 auf die Südtribüne. Ich kann sie nicht mehr sehen.
Ja, gerade kam der Hinweis über die Millionäre, die satt sind. Wurde gesagt, ja, so ein Süle und auch die anderen Profis, die verdienen so viel Geld. Das war gerade so ein Einwurf von Zuschauern hier. Ja, ich glaube, das ist so ein Standardding, wenn es nicht läuft, die Millionäre und die sind satt. Letztlich verdienen die sicherlich viel Geld, aber
Niklas Süle ist jetzt auch eher selten satt wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich eher hungern. Es ging auch vor allem gerade hier aus dem Publikum mehr darum, auf andere Sportarten mal zu blicken, weil bei Olympia wir gesehen haben, dass Deutschland da aufholen muss. Das ist für uns als Fußball-Podcast natürlich ein bisschen schwierig. Auch wenn der Einwand, dass man mal auf andere Sportarten gucken muss, sicherlich richtig ist. Aber vielleicht können wir kurz noch auf die neue Saison vorausblicken. Was glaubst du denn, wo landet Borussia Dortmund am Ende? Wo landet Borussia Dortmund am Ende, um dich mal darauf festzunageln? Worauf können wir zielen?
Ja, auf jeden Fall unter die Top 4, weil ich glaube, Stuttgart hat man aufgekauft. Die Bayern kaufen die Leverkusen da noch auf, beziehungsweise sorgen für Unruhe in dem Verein, sodass Leverkusen und Stuttgart auf jeden Fall hinter uns landen werden. Bayern wird wahrscheinlich Meister. Und dann wird Dortmund Zweiter oder Dritter werden. Aber ich glaube, damit können wir ganz gut leben, wenn der Fußball...
Aber kein Titelkampf?
Also ich würde es mir wünschen, aber ich habe noch keinen Trainer in Dortmund erlebt, der in der ersten Saison auf Anhieb Meister geworden ist. Also auch ein Jürgen Klopp hat, glaube ich, Jahre gebraucht, zwei Jahre, glaube ich.
Ja, waren andere Voraussetzungen.
Andere schon, Voraussetzungen, ja. Aber auch unsere Mannschaft muss sich ja erstmal finden. Und also es würde mich freuen, wenn sie oben mitspielen würden, auch möglichst lange das Titelrennen offen lassen. Aber wirklich dran glauben tue ich nicht. Also ich würde mich über einen Pokalsieg freuen. Ich glaube, das sind 6 Spiele bis zum Pokalfinale. Und ich glaube, der Grundstein wird hier heute Abend dann hoffentlich in Hamburg gelegt. Also da ist sicherlich was möglich im Pokal, wenn man auch in einem Spiel dann die Bayern schlagen könnte oder auch Leverkusen. Ja, ansonsten Champions League, ich glaube, das wiederholen wir nicht nochmal so schnell wieder ins Finale zu kommen. Aber wer weiß, mit dem richtigen Losglück ist vielleicht einiges darin. Aber ansonsten eine Saison mit ansehnlichem Fußball, der uns begeistert, reicht vollkommen aus, solange wir unter die Top 4 kommen.
Ja, vor allen Dingen die spielerische Entwicklung, die ist es halt. Ne? Man muss sehen, da entsteht gerade was und man kriegt die Fans noch ein bisschen hinter ein. Dann hat man es vielleicht ein bisschen leichter, dann kriegt man vielleicht eine ruhigere Saison auch für den BVB hin. Und einfach auch noch eine zweite Amtszeit für Nuri Sahin. Und um dann vielleicht eine Mannschaft zu entwickeln, ne, ich glaube, man hat immer noch offene Baustellen im Kader. Wir haben die Außenverteidigerposition eben so ein bisschen angesprochen. Da braucht man auch wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Transferperioden, um da wirklich eine Mannschaft zu formen, die wahrscheinlich um Titel mal mitspielen könnte.
Ja. Ja, vielleicht noch zum Schluss, vielleicht noch mal auf das, was der Zuschauer gerade gesagt hat, mit auf andere Sportarten blicken. Was mir aufgefallen ist bei der Saisoneröffnung, da waren sehr, sehr viele Zuschauer im Stadion, die sonst nicht da sind. Das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass auch gerade also sehr, sehr viele Frauen im Stadion waren mit Kindern und auch muslimische Frauen mit Kopftüchern, die man sonst eher nicht im Westfalenstadion. Und ich finde, auch da könnte man dran arbeiten, dass der BVB auch andere Gruppen ermöglicht oder auch anderen Fans ermöglicht, ins Stadion zu kommen und nicht immer die gleichen 60.000, 70.000 im Stadion sitzen.
Ja, wobei das eine Schwierigkeit ja sogar ist, ne? Weil wie willst du es machen? Du hast 50.000 Dauerkarten verkauft, 10.000 Karten kriegen die Gästefans, wenn sie wollen, die werden ja meistens auch ein bisschen weniger abgerufen, je nachdem, wer da gerade in Dortmund spielt. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was der BVB, um das er sich bewusst ist, aber was auch schwer zu verändern ist, weil dann hast du halt noch 20.000 Karten so übrig, die so in den freien Verkauf gehen, davon gehen dann die ersten Karten an Mitglieder.
Genau, das ist das Problem. Ich glaube, dass die jetzt im Stadion waren in der Regel keine Mitglieder. Die wollten einfach mal Borussia sehen, weil sie Borussia sympathisch finden und vielleicht auch Dortmund-Fan wirklich sind. Aber sich eine Mitgliedschaft vielleicht gar nicht leisten können. Ich meine, das sind 60 Euro im Jahr, hört sich vielleicht für den einen oder anderen wenig an, aber es ist trotzdem Geld. Und klar, die Ticketpreise schrecken ab. Trotzdem fand ich, es war schon eine gute Atmosphäre im Stadion, obwohl die Ultras nicht da waren, obwohl diese typischen Dortmund-Fans nicht da waren. Das war sehr familiär. Ich fand, es war sehr angenehm und halt eben auch, es war schön zu sehen, wie Leute im Stadion sich verhalten, die zum ersten Mal da sind. Und es hat mir persönlich wirklich viel gegeben. Und auch, das war auch ein Teil meiner Vorfreude auf die Saison, fand ich.
Ja, ist auch was ich auch häufig wahrnehme. Was man selber irgendwann so ein bisschen verliert, wenn man selber Dauerkarteninhaber ist und auf der Söde sind alle 2 Wochen, dann geht man ins Stadion, hat das so als Ritual quasi mit dabei und stellt sich dann dahin und guckt Fußball. Und dann ist das irgendwann sowas, was man gar nicht...
Selbstverständlich.
Ist das selbstverständlich, genau.
Auf der Tribüne stehen, ja klar, alle 2 Wochen und... Aber das ist für viele...
Warum spielen die eigentlich so einen Scheiß und so,
ne? Die würden sich das so gerne mal wünschen, auf der Südtribüne zu stehen und haben keine Chance dazu.
Genau, aber und wenn ich die Karten dann mal an jemand anders vergebe, dann sehe ich das genauso wie du. Dann freuen da sich Leute darüber so sehr, mal dieses Spiel mal live zu sehen. Das ist schon krass. Aber das geht ja eigentlich nur über extra Kontingente. Oder was soll der BVB tun, um solche Leute dann ins Stadion zu holen?
Wenn ich da jetzt die Lösung hätte,
dann wären wir
aber
reich.
Aber ich werde drüber nachdenken, weil wir machen jetzt ja, wir kommen jetzt langsam zum Schluss und du hast ja vielleicht noch den zweiten Slot. Und natürlich werde ich mir den auch anhören. Und vielleicht habe ich bis dahin die Lösung gefunden, wie der BVB dieses Problem lösen könnte.
Dann geben wir die bekannt. Sehr gut. Das ist ein schöner Abschluss. Um 20 Uhr sind wir wieder da von Auf Ohren. In der Zwischenzeit gibt es hier auch was auf die Ohren. Nur nicht von uns, sondern von anderen Podcasts, die am Tag der Trinkhallen live teilnehmen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an die, die besonders die hier live vor Ort sind und unser Ohr ein Ohr uns geliehen haben. So rum. Ist auch besser, dass wir nicht mehr reden, weil ich keine Worte mehr übrig habe und die sortieren muss. Vielen Dank auch an alle, die uns im Nachhinein hören. Auf Ohren gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts. Vorrangig auch auf YouTube sind wir vorhanden und können gehört werden. Und auf schwarzgelb.de findet ihr darüber hinaus neben Podcasts noch ganz viele Artikel rund um Borussia Dortmund. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch, die hier noch live sind, einen schönen Tag der Trinkhallen und viel Spaß beim nachfolgenden Programm. Danke an Christoph fürs Dabeisein.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne und wir hören uns um 20 Uhr. Bis dahin viel Spaß. So, da sind wir wieder. Der zweite Slot von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast am Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet. Herzlich willkommen an alle, die live hier vor Ort sind und uns Gehör schenken. Mit einem, vielleicht mit zwei Ohren oder hin und wieder mal zwischendurch. Der Tag der Trinkhallen ist eine, das hatte ich im ersten Slot gar nicht erwähnt für die Podcast-Hörer. Der Tag der Trinkhallen ist eine Veranstaltung im Ruhrgebiet für die Zelebrierung der Trinkhallen, wie der Name es schon sagt, und wo viele verschiedene Buden in verschiedenen Städten teilnehmen und sich verschiedene Programmpunkte ausgedacht haben. An unserer Bierbude in Dortmund gibt es heute den ganzen Tag Podcasts von verschiedenen Anbietern. Wir hatten die Ehre, um 17 Uhr vor dem BVB-Spiel in Hamburg schon mal zu reden und dürfen das jetzt noch einmal machen. Ich bin immer noch der gleiche wie eben bei der ersten Veranstaltung. Mein Name ist Fanny und ich musste mir auch für den zweiten Slot noch jemanden suchen, der nicht normalerweise im Podcast-Team ist, weil die alle in Hamburg sind und Fußball gucken. Aber danke Sascha, dass du eingesprungen bist und herzlich willkommen im Podcast-Team, würde ich sagen.
Ja, guten Abend und dann schauen wir mal, wie das so läuft.
Sascha hat schon gebeichtet, dass er sich eigentlich das anders vorgestellt hat. Er wusste nicht, dass das vor Publikum ist. Also seid gnädig mit ihm und feiert ihn für seine Podcast-Auftritte. Ich denke, er wird das ordentlich abreißen. Genau, guck mal.
Danke, danke.
Aufmunternder Applaus direkt zu Beginn. Sascha schreibt sehr viel und ist eigentlich ein Mann des geschriebenen Wortes, wird aber heute unter Beweis stellen, dass er auch ein Mann des mündlichen Wortes ist. Ja, schwarzgelb.de, für die, die es nicht kennen, ist ein Fanzine von Borussia Dortmund. Wir veröffentlichen nicht nur Podcasts, sondern hauptsächlich eigentlich verschiedene Texte rund um den BVB. Und deswegen wird es heute in unserem zweiten Slot natürlich auch ein bisschen um den BVB gehen. Wir haben uns gerade in einer naheliegenden Kneipe das BVB-Spiel angesehen und können über das 4:1 bei Phoenix Lübeck reden. Vorher hatte ich aber schon Sascha angedroht, wenn wir schon beim Tag der Trinkhallen sind und Sascha wohnt länger in Dortmund als ich. Ich habe hier während meines Studiums ein paar Jahre gelebt, deswegen kenne ich diese Trinkhallenkultur auch. Aber Sascha, was verbindest du denn mit den Trinkhallen, wenn wir schon mal vor einer sitzen?
Ja, da ich eigentlich mittlerweile so gut wie gar keinen Alkohol mehr trinke, hat das mit Trinken bei mir relativ wenig zu tun. Also meine ursprünglichen Erinnerungen an Trinkhallen sind eigentlich so die Wochenenden bei Oma, wo es dann halt immer so eine Mark oder zwei Mark für eine gemischte Tüte ohne Lakritz an der Bude. Das Angebot habe ich auch recht häufig angenommen und umgesetzt. Ja, und später als Raucher dann halt immer so die beste Gelegenheit, abends nach Ladenschluss nochmal Zigaretten zu holen.
Und auch davon bist du mittlerweile befreit, deswegen brauchst du das auch nicht mehr.
Genau.
Ja, aber das ist ja das Schöne an den Trinkhallen, dass sie eigentlich, der Name ja schon fast ein bisschen irreführend sind. Diese Buden bietet sich vielleicht ein bisschen mehr an, haben ja noch viel mehr als nur was zu trinken da, sondern eben die gemischten süßen Tüten, die Zeitungen und so weiter. Ich finde das von der Kultur aber eigentlich ganz schön. Ich mag Großbritannien und die Kultur da und sowas und da hat man das mit den Pubs ja auch. So ein Abend wie heute, wo dann einfach mal viele Leute, hoffentlich auch überall, nicht nur bei unserer Trinkhalle, wo die sich versammeln drumherum, ein bisschen miteinander quatschen und das ein oder andere Getränk zu sich nehmen, finde ich doch sehr sympathisch und gemeinschaftsfördernd einfach.
Es fällt auch sofort auf, wenn man in Deutschland in einem Landstrich unterwegs ist, wo es keine Buden, keine Kioske gibt. Es fehlt einfach was. Irgendwo so an der Ecke oder nebenbei so ein kleiner Laden. Und wenn man dann wieder zurück ist, dann ist das auch immer so ein Stück Heimatanblick.
Unser Techniker sagt noch, dass du ein bisschen näher noch ans Mikro ran musst.
So?
Ja, so ist, glaube ich, besser.
Okay.
Lauter. Live-Technik ist auch immer schön. Das haben wir sonst beim Podcast natürlich auch nicht. Da kann man das alles schneiden. Jetzt gerade mal nicht. Mal gucken, ob es unser Techniker am Ende rausschneidet. Ja, aber du hast vollkommen recht. Das ist auch was irgendeinen in Bayern oder so dann wieder vollkommen fremd ist. Oder in irgendwelchen anderen Landstrichen, wenn man da unterwegs ist. Es ist häufig Leute, wenn die mal wirklich zum ersten Mal ins Ruhrgebiet kommen und dann so diese Buden, Trinkhallen irgendwo sehen, dass sie da erstmal recht verwirrt drauf gucken und gar nicht wissen, was damit gemeint sein soll und sich darüber wundern. In Berlin kennt man es, glaube ich, noch am ehesten vom Späti, genau. Aber eigentlich was Schönes, was auch hoffentlich lange noch im Ruhrgebiet erhalten bleiben sollte. Was ist mit Baden-Württemberg? Das ja, Ja, Einwand aus dem Publikum kam gerade, dass es in Baden-Württemberg auch solche Läden gibt, aber man da immer nur ganz schnell rein und wieder rausgeht und dann wieder nach Hause geht mit dem, was man da gekauft hat. Also auch wieder was anderes als das, was wir hier unter Trinkhallenkultur verstehen. Danke dafür auf jeden Fall. Da war ich nämlich auch noch nicht so oft in Baden-Württemberg. Obwohl es da so schön ist, wenn man von den ganzen Aufklebern ausgehen sollte. Ja, Sascha, wir wollen über den BVB reden. Wir haben uns gerade das Spiel angeschaut und haben als erstes logischerweise, oder das wussten wir vorher, festgestellt, dass das Spiel ja gar nicht in Lübeck stattfindet, obwohl der Regionalligist Phoenix Lübeck nun mal der ausgeloste Gegner für den BVB war. Die sind ausgewichen ins Volksparkstadion nach Hamburg. Da waren dann jetzt 40.000 Dortmunder, haben sie uns im Fernsehen erzählt, und so um die 10.000 Neutrale oder Lübeck-Sympathisanten. Wie würdest, also ich habe eben schon ein bisschen zu dir und zu den anderen, mit denen wir geguckt haben, erzählt, dass ich das eigentlich ein bisschen schade finde, weil ich mit DFB-Pokal immer noch so kleine Stadien, ein paar weniger Zuschauer und sowas alles verbinde, gerade in der ersten Runde, dass das seinen eigenen Charme hat. Und jetzt war das einfach ein Riesenstadion mit vielen BVB-Fans. Also der Heimvorteil ist weg und so der Charme irgendwie auch. Wie siehst du das?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich hat es früher viel mehr Charme gehabt. Also so ein Spiel zum Beispiel wie Westenbergs Kreuth gegen Bayern, das ist halt, gehört zum Fußballkulturgut dazu. Sowas gibt es mittlerweile fast gar nicht mehr. Liegt aber auch einfach daran, dass es diese Wunder in den ersten Runden halt fast gar nicht mehr gibt, weil Mannschaften wie Bayern, wie der BVB eben halt auch noch viel, viel weiter den kleinen Vereinen entrückt sind, wie es früher mal war, sodass die Chance eigentlich wirklich gegen Null tendiert und es für die kleinen Vereine verständlicherweise dann auch einfach die Gelegenheit ist, einfach nur viel Geld einzunehmen.
Sieht man im DFB-Pokal gerade auch ganz gut, weil es jetzt bis auf Hannover, die jetzt rausgeschieden sind, keine ganz großen Überraschungen gab. Ist richtig, also rein sportlich gibt es da wenig zu holen, aber irgendwie so dieser Charme ist das, und das sage ich nach einer Saison, wo es letzte Saison ja eigentlich viele Überraschungen gab und viele Vereine aus den unterklassigen Ligen, die weit gekommen sind. Aber sei es drum, für Lübeck war es halt mehr Geld zumindest.
Wobei auch die Frage ist, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf kann, inwieweit halt auch die Vorgaben, die der DFB an die Stadien stellt, ab gewisser Liga-Zugehörigkeit, das überhaupt ermöglichen würden, dass halt Phoenix Lübeck zu Hause gegen den BVB spielen würde, was halt Gäste-Fan-Trennung, Kapazitäten an Sitzplätzen angeht, ob das überhaupt eine theoretische Möglichkeit gewesen wäre.
Ja, es wird auf alles auf jeden Fall ein bisschen komplizierter mit Lizenzen und sowas, wo der Fußball nun mal in den letzten Jahren gewachsen ist. Ich glaube, Phoenix Lübeck darf noch nicht mal im eigenen Stadion die Regionalligaspiele austragen. Das macht es dann auch schwieriger. Was war denn deine Einstellung zur Saison vor dem Pokalspiel? Wenn du dich daran ein bisschen erinnerst, was hast du dir erwartet? Vielleicht mit Blick auf das Pokalspiel, aber auch so generell mit den ganzen Neuzugängen, die wir im ersten Slot schon besprochen haben, mit Nuri Sahin jetzt als Cheftrainer. Wie bist du da in die Saison gestartet?
Erstmal mit relativ wenig Erwartungen. Ich habe eigentlich eher wirklich Urlaub gemacht und versucht halt auch möglichst wenig an Fußball zu denken. Urlaub machen mit Familie, das stand an erster Stelle. So in den letzten Tagen fand ich sehr überraschend, wie viel Änderungen man noch am Kader vorgenommen hat, auch auf relevanten Positionen, wie halt ein Bayer, wie ein Kuto, wie ein Groß oder Anton halt auch schon etwas länger her. Und deswegen erstmal viel Spannung, wie sich das letztendlich auf dem Platz darstellen wird. Da hatte ich so das eine oder andere Fragezeichen. Das ist auch noch lange nicht weg, aber positiv. Also man konnte am Kader mehr bewegen, als ich erhofft oder befürchtet habe.
Ist auch so der Klassiker, den man in der Sommerpause hat. Ne? Meistens ist so mit Ablauf der Saison und mit Abpfiff des 34. Spieltages oder in unserem Fall jetzt nach dem Champions-League-Finale ist man froh, wenn die Saison vorbei ist erstmal und denkt sich, ach komm, nie wieder Fußball und lasst mich bloß in Ruhe. Und dann kribbelt es dann in der Woche, bevor es dann losgeht und jetzt bis hin zum Bundesliga-Start dann doch schon wieder ein bisschen eher. So ist es bei mir auf jeden Fall jedes Jahr eigentlich so, dass ich eigentlich erst fertig bin damit und dann doch wieder Vorfreude spüre. Ist das bei dir auch so oder... Aber du hast es ganz ausgeklammert, hast du gesagt, ne?
Ich habe es ganz ausgeklammert und auch wenn es jetzt halt sehr merkwürdig für jemand von einem Fußballfanzine klingt, da ich mittlerweile sehr viel laufen gehe und auch längere Läufe mache, finde ich die fußballfreie Zeit super angenehm, weil man hat samstags halt auch echt Zeit oder am Wochenende um zu laufen, muss nicht dann irgendwelche Spielpläne im Auge behalten. Familie ist ja auch noch dabei, die muss man auch noch irgendwie unter einen Hut kriegen. Deswegen genieße ich mittlerweile sogar die Sommerpause ziemlich stark und finde es einfach gut, am Wochenende sehr viel Freizeit zu haben. Das ändert sich jetzt aber wieder.
Ja, du Ärmster, jetzt geht's auch wieder los, jetzt ist wieder jede Woche Fußball, so ein Mist. Ja, die ersten Fragezeichen wurden dir genommen vielleicht, wenn du jetzt auf die Mannschaft guckst und auf das, was da heute gestartet ist und die ersten Minuten gespielt hat, mit Blick auf die Startelf, wo mit Anton und Groß jetzt zwei Neuzugänge drin waren, der Rest noch auf der Bank saß, beziehungsweise Guirassy ja generell noch ausfällt. Was war dein Blick auf die Startformation? Ich glaube, wir waren beide ein bisschen überrascht, weil wir es nicht so ganz sortiert gekriegt haben. Mit Dreierkette, Viererkette, Riasson, der noch im Mittelfeld rumsprang, Sabitzer noch irgendwo anders war.
Ich hätte zum Beispiel auch erwartet, dass Aller in der Startelf steht, weil zu erwarten war, dass ein Viertligist sich zu allererster Linie erstmal hinten massiv reinstellt, wo man dann
so auch...
Zu
Haller erster Linie?
Ja, wir können doch Witze. Man hat es ja auch in der ersten Halbzeit so ein paar Mal gesehen, wo Flankenversuche kamen von außen, was dann allerdings relativ unverständlich ist, wenn Adeyemi in der Mitte steht. Ja, ansonsten, ich fand es halt recht überraschend, oder eine Personalie relativ überraschend, dass Schlotterbeck linker Außenverteidiger gespielt hat. War auch schon, ist für mich eine ziemliche Klatsche für einen Benze Baini, der halt diese Position ursprünglich eigentlich belegen sollte und jetzt halt nicht mal gegen Viertligisten auf dieser Position zum Einsatz kommt.
Ja, und weil es auch noch die Baustelle ist, die der BVB so im Kader hat. So. Also mit Jan Couto hast du jetzt natürlich jemanden, den du da eigentlich erstmal hinschickst, aber dahinter haben wir Benze Baini, ja, aber dann wird es auch dünn.
Und es ist halt ein Spiel, wo du halt auch die Mannschaft sich eigentlich einspielen lassen kannst, weil bei allem Respekt für Phoenix Lübeck, aber die musst du einfach schlagen und die musst du auch deutlich schlagen und viel Ballbesitz haben und eigentlich die spielbestimmende Mannschaft sein. Und wenn du dann halt in so einem Spiel als Wackelkandidat nicht dabei bist, dann sollte Benzi Baini das eigentlich schon einiges zu sagen geben, zu denken geben.
Wobei er ja auch nun mal in der letzten Saison dafür einige Gründe gesammelt hat. Ne? Also ich hoffe, Nuri Sahin nimmt ihm das jetzt nicht mehr alles ganz übel und er kriegt auch bestimmt seine neue Chance. Aber das ist halt auch einer der Transfers, wo ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, warum wir sie vollzogen haben. Aber vielleicht erschließt sich mir das ja im Laufe der Saison. Gibt es denn jemanden, wenn wir jetzt schon mal aufs ganze Spiel gucken, der dich am meisten überzeugt hat heute schon? Oder wo du zumindest mal ein bisschen positiv von überrascht oder angetan warst?
Groß auf jeden Fall. Also spielt gute Pässe, ist halt im Mittelfeld eigentlich die Position, die man sich von Netscher in der letzten Saison erwartet hat. So ein bisschen Ankerpunkt, ständig anspielbereit, verteilt die Bälle gut. Ich glaube, das war auch der absolute Sinn darin, jemanden zu verpflichten, der halt, wie alt ist er, 33? Mhm. Halt so gut wie gar keinen Wiederverkaufswert mehr, auch keine großen Perspektiven mehr, aber der kann dir jetzt helfen, der wird nicht viel Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren, der ist sofort da und kann das Spiel sofort lenken und das, fand ich, hat er heute auch schon sehr gut gezeigt.
Hat nur 7 Millionen gekostet, kam noch dazu, da haben wir auch im ersten Slot schon, habe ich mit Christoph schon auch positiv drüber gesprochen, auch weil Schein gesagt hat, dass er auch für die Hierarchie in der Mannschaft als erfahrener Spieler und als jemand, der dann Scheins verlängerter Arm ist, im Prinzip ganz wichtig sein könnte. Stimmt, würde ich dir zustimmen, dass Groß da heute auch sofort gut überzeugt hat. Hat auch zwei Tore vorbereitet, wenn ich es mir richtig mitgeschrieben habe. Einmal die Ecke direkt zum 1-0 und dann auch den langen Ball auf Brand geschlagen. Könnte also tatsächlich noch ein Transfer werden, auf den wir sehr positiv zurückblicken. Der neue Felix Metscher in gut dann vielleicht, für den wir viel mehr Geld ausgeben.
Viel billiger.
Und in viel weniger, ja. Moukoko war gar nicht im Kader, ist mir jetzt noch nachträglich eingefallen. Fand ich auch interessant oder überraschend. Ich habe zumindest nicht mitgekriegt, dass es irgendeine Aussage dazu gab, aber ist dann auch interessant.
Also grundsätzlich hast du ja auch eine gewisse Anzahl von Kaderplätzen. Du hattest vorne mit Aller, mit Adeyemi, mit Malen, mit Bayer, hast du eigentlich auch schon 4 Leute gehabt, die sich da um die Position bewerben. Aber natürlich ist es halt auch in solchen Spielen, die Wechselkandidaten, dass du die halt nicht unbedingt einsetzt, damit die sich nicht noch verletzt. Ich glaube, bei Özcan kann das auch eine Rolle spielen.
Ja, ergibt Sinn. Dann ist das Spiel eigentlich ziemlich gut gestartet, weil der BVB sofort nach 3 Minuten in Führung gegangen ist, nach einer Ecke. Pascal Groß auf Waldemar Anton mit tatkräftiger Unterstützung des gegnerischen Torwarts, aber auch der da auf Suche nach dem Ball im eigenen 5-Meter-Raum war. Das war nach 3 Minuten, der BVB ist also super gut ins Spiel gekommen, aber dann ist das Spiel auch direkt erstmal abgeflacht. Das war so der typische Beginn von einem favorisierten Verein, der früh in Führung geht und dann erstmal nicht mehr so viel macht, ne?
Also ich meckere ja viel sehr gerne beim Fußball und deswegen fand ich das Spiel eigentlich ziemlich gut. Also man konnte meckern, ohne wirklich in Gefahr zu laufen, das Spiel zu verlieren. Aber ja, ich hätte mir einfach auch nach dem frühen 1-0 gewünscht, dass man da auch ein paar mehr Ideen hat, was man mit dem Ball vorne anstellen soll und sich einfach auch viel mehr Torchancen kreiert. Also das 3-0 von Brandt, das war eigentlich war die erste Chance aus dem Spiel heraus oder maximal die zweite. Und das ist dann trotz einer 3-0-Pausenführung halt auch schon etwas mager.
Ja, die erste richtige Chance oder den ersten richtigen Schuss gab es halt irgendwie nach 34 Minuten oder so. Der war aber jetzt auch jetzt nicht so wirklich gut. Ne? Vorher hatte Can halt noch den Elfmeter verwandelt nach einem Foul an Adeyemi, der anscheinend doch Elfmeter für sich gepfiffen bekommen kann. Auch wenn das jetzt eher auch ein weicher Elfmeter war, was auch sofort die Arme
geschüttelt. Er wird getroffen.
Er wird getroffen, ja. Genau. Und kriegt dann halt den Elfmeter. Ja, und ansonsten hast du schon richtig gesagt, irgendwie war es noch nicht so ganz strukturiert nach vorne. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, was der BVB eigentlich machen wollte. Es gab viele lange Bälle dann da noch nach vorne, wo dann Adeyemi mal durchgestartet ist oder dann ja auch Brandt am Ende das 3-0 geschossen hat. Aber so wirklich vollends überzeugend war es, obwohl man 3-0 geführt hat, eigentlich nicht. Und dann gab es nach der Pause ja eigentlich für dich noch mehr, worüber du meckern konntest.
Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Grund ist zu meckern. Es war auf jeden Fall sehr kurios, dass du 3-0 führst und das Spiel dann letztendlich auch, also du gewinnst es, klar, du hast auch, bist auch absolut überlegen und hast trotzdem noch so ein bisschen am Ende so ein paar PSG-Vibes, weil der Gegner halt dreimal Pfosten oder Latte trifft und wenn Lübeck das 2-3 macht, dann kann das halt surreal kippen, obwohl du halt 80% Ballbesitz hast.
Hatte man wieder das gute alte BVB-Gefühl, ne? Also aus der Halbzeit mit einer 3-0-Führung rausgehen, aber relativ schnell das 3-1 dann kriegen.
Aber du stehst halt auch wirklich sehr hoch, weil der Gegner sehr tief steht. Und ich glaube, da sind ja auch, oder der Ansatz war einfach relativ schnell das 4-0 zu machen und dann hast du halt auch, musst du nicht unbedingt 90 Minuten spielen, sondern vielleicht nur 60 und danach ist das Ding zu Ende und stehst dann hinten offen. Auf der anderen Seite, wenn ich da an Frankfurt denke und du stehst so hoch, dann passieren da sehr wahrscheinlich andere Dinge als nur 3 Pfosten- oder Lattenschüsse.
Ja, wobei da die taktische Herangehensweise ja wahrscheinlich dann auch eine andere sein wird.
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob Schein mit der Aufstellung da eigentlich auch schon so ein Fingerzeig so ein bisschen erstes Bundesligaspiel geben wollte.
Ja, das schon. Das kann ich mir vorstellen, dass man ungefähr ähnlich mit den gleichen Personen startet, aber ich glaube halt, dass man es nicht so hoch stellen wird einfach, dass man nicht so viel nach vorne geht. Heute hatte man am Ende 80% Ballbesitz oder so, das wird dann am Samstag gegen Frankfurt nochmal ein bisschen anders aussehen.
Ja, Frankfurt wird sich nicht mit 11 Mann am eigenen Strafraum versammeln, das ist...
Trotzdem, um den Spielfilm des Spiels noch so ein bisschen komplett zu machen, wie gesagt, der BVB geht dann, also Lübeck kommt zum Anschlusstreffer 3-1, weil Brandt einmal pennt und der Lübecker es dann einfach sehr, sehr gut macht. Und dann kippt, also dann droht das, ne, ich habe es gerade von dieses klassische BVB-Spiel, kurz aus nach der Pause, 3-1. Dann gehen beim BVB-Fan, auch wenn es ein Viertligist ist, schon mal so die ersten leichten Alarmglocken an. Dann gibt es den ersten Pfostenschuss, dann wird man wahrscheinlich noch alarmierter. Aber dann hat es Duren Will dann ja erledigt mit dem 4-1, da war dann halt eigentlich auch wieder der Deckel rauf und die zwei weiteren Pfostentreffer oder Lattentreffer, die es dann, ne, drei sogar, ne? Pfosten, Latte, ja. Gab es nochmal drei Situationen, wo Lübeck die Aluminiumstange trifft und zum Glück nicht verwandelt. Aber ich glaube, auch ein 2-4 hätte da jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz viel geändert.
Nein, also selbst ich als Pessimist hatte da jetzt auch keine Bedenken, dass das Spiel irgendwie wirklich noch massiv gibt. Beim 2-3 hätte es vielleicht noch mal spannend werden können, aber das ist auch noch einfach die Qualität, die im Verein wie bei BVB hinterher noch einwechseln kann, auch der von Phoenix Lübeck massiv überlegen. Und wenn da noch Kräfteverschleiß dazukommt, dann hatte ich schon die Vermutung, dass, oder schon die Gewissheit, dass Borussia immer noch jederzeit ein, zwei Gänge hätte hochschalten können.
Wechsel vom BVB können wir noch ansprechen. Meier kam in der Pause schon für Kobel rein, der sich wohl am Rücken leicht verletzt hat, leichte Rückenprobleme. Hoffentlich nichts Ernstes. Das kennt man ja von Gregor Kobel jetzt ein bisschen, dass er schon mal des Öfteren ausfällt. Mit Alex Meier hat man zwar zum Glück jemanden in der Hinterhand, der ja auch verlässlich ist, aber Kobel ist da ja nun mal schon die klare Nummer 1. Und dann wurden im Prinzip die ganzen Neuzugänge eingewechselt. Dreifachwechsel, 58. Jan Kuto rein. Donny Mahlen ist jetzt kein Neuzugang, kam dann auch mit rein.
Tour aber mit einer sehr starken Vorlage zum 4-0.
Exakt, ja. Also ich finde generell, dass alle Neuzugänge, außer Bayer, der dann in der 69. noch für Adeyemi kam, dass alle Neuzugänge eigentlich so ein gutes Spiel gemacht haben. Ne? Waldemar Anton in der Abwehr unauffällig in so einem Spiel, muss das dann auch so sein, hat das Tor vorne gemacht. Jan Kuto, hast du gerade schon erwähnt, hat mit einer schönen offensiven Vorlage.
Für Bayer war es jetzt auch wirklich ziemlich schwer. Ist ja der letzte Neuzugang, da fehlt dann noch die Bindung. Und gerade wenn der Gegner dann sich dann halt am Strafraum eng versammelt und da halt die Laufwege und Passwege noch nicht so stimmen, dann. Er hatte trotzdem zwei Chancen, glaube ich. Zwei, ne? Also zumindest eine wirklich gute. Das ist okay, aber dass er dann halt in der Position dann mit der kurzen Vorbereitungszeit dann nicht auf einmal einen Dreierpack noch macht, das ist klar.
Also insgesamt ist wahrscheinlich gut, dass Nuri Sahin was hat, woran er arbeiten kann, gerade weil wieder viele Szenen von den gefährlichen, die wir jetzt angesprochen haben, viele wieder nach Eckbällen kamen und nach Standardsituationen. Das ist auch so ein altbekanntes BVB-Problem. Aber im Prinzip willst du das ja als erstes Pflichtspiel oder am Anfang der Saison ja eigentlich haben. Einen souveränen Sieg mit Baustellen und wo der Trainer dann halt sagen kann, worauf er noch achten muss oder mit Stellschrauben, die man noch zu drehen hat.
Na, er wirkt in der einen oder anderen Kameraeinstellung jetzt auch nicht hochgradig zufrieden.
Nee, das stimmt. Emotional wie er ist, so kennt man ihn ja auch noch aus BVB-Zeiten als Spieler, war er da schon mal recht ungehalten. Aber ich glaube, dafür ist er auch ein ganz guter Typ, um dann halt auch wirklich kritische Worte zu finden und da den einen oder anderen auch mal deutlicher anzusprechen. Aber ansonsten steht der BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals und das ist ja im Prinzip das, was an so einem Wochenende vorrangig wichtig ist. Vielleicht können wir daraus so ein bisschen einen größeren Dreh machen und noch ein bisschen auf die Saison allgemein schauen und auf die ersten Spiele. Frankfurt hast du gerade schon angesprochen. Die kommen am Samstag ins Westfalenstadion um 18.30 Uhr ist dann der Anschluss, sofort ein Samstagabendspiel. Ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich nicht aus Dortmund komme, über diese Vielzahl an nicht samstags 15.30 Uhr Spielen. Da hat der BVB jetzt eins, glaube ich, von den Terminierten.
Das finde ich auch offen gesagt ziemlich scheiße. Mein Sohn fängt gerade an, sich so für Fußball zu interessieren. Die Schoßkarten sind eine super Sache, wo man ihn einfach mal mitnehmen könnte. Aber mit 4 Jahren, wenn ich den abends um 18.30 Uhr zum Spiel mitnehme, dann ist er ab 19 Uhr einfach groggy und nimmt nicht mehr viel vom Spiel mit. Deswegen finde ich es einfach schade. Jetzt gerade bei so einem Wetter, samstags 15.30 Uhr, wäre einfach toll. Und ich glaube, das ist halt auch, der Fußball macht sich da selber viel kaputt durch diese Spieltagszerstückelung, weil er es einfach vergisst, dann halt auch die Jungen mitzunehmen.
Ja, und das zieht sich ja halt auch so ein bisschen auch durch die letzte Zeit durch. Letztes Jahr war das schon so ähnlich. Da habe ich dann auch immer auf 15:30 Spiele gewartet, weil die nun mal von der Fahrzeit her ein bisschen leichter zu machen sind oder einfacher zu machen sind. Und da gab es beim BVB gar nicht so viele, ne? Weil die DFL auch genau weiß, dass die großen Vereine, Dortmund, Bayern und wie sie nicht alle heißen, halt schon in die prominenteren Spots müssen, die dann die Exklusivspiele sind bei DAZN oder Sky. Ist halt auch, wie du sagst, nicht nur für die Kinder eigentlich eine traurige Entwicklung.
Ja, also nicht nur für die Kinder. Ich finde, also für mich selber macht irgendwie so ein Klassiker, so ein Sonntag 17:30 im November bei Niedelregen gegen Hoffenheim.
Das macht Spaß.
Ja, und zwar so überhaupt nicht.
Ja, und das nicht nur, weil es Hoffenheim ist, das wäre auch gegen Augsburg nicht besser. Aber es gibt auch zu viele von diesen Mannschaften in der Liga, das ist halt auch das Problem. Ne? Ich glaube, wenn man sich mal die ganze Tabelle durchguckt und die Vereine, die da mit drin spielen oder so, dann hat man mittlerweile so bei jedem zweiten Verein, würde ich sagen, schon eher so ein Gähnerhuschen.
Es sind Spiele, wo ich sagen würde, wenn das jetzt nicht meine Borussia wäre, die gegen die spielt, würden mir jetzt spontan viele andere Dinge einfallen, die ich jetzt eher machen würde, als einzuschalten.
Zum Glück ist Frankfurt noch einer der anderen zweiten Mannschaften, also die anderen 50%, die ja dann doch noch ein bisschen attraktiver sind. Das ist eigentlich ein ganz netter Auftakt, finde ich. Mit Frankfurter Fanszene bringt immer recht viel mit ins Westfalenstadion, macht da ja dann auch ordentlich Rabatz. Und ist auch sportlich eigentlich sofort der erste Prüfstein für Nuri Sahin und seine Mannschaft.
Also grundsätzlich, wenn ich mir so die ersten 5 Spiele angucke, finde ich das eigentlich richtig gut gemacht. Also es ist eine schöne Mischung, es sind sportlich anspruchsvolle Spiele, fantechnisch mit Frankfurt, Bremen, Stuttgart, Bochum, halt auch 4 gute Spiele. Der Schwierigkeitsgrad ist ordentlich, aber machbar. Stuttgart jetzt mal ausgenommen, sind das einfach 4 Spiele, die du gewinnen musst, wenn du in die Champions League willst. Was halt so ein bisschen schwer einschätzbar ist, ist halt der Saisonstart. Und in der Regel dauert es ja so 8 bis 10 Spiele, bis sich die Mannschaft also so komplett eingespielt haben, bis das, was sie sich vorgestellt haben, auch wirklich auf dem Platz zu sehen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube in unserer ersten Meistersaison, da war es irgendwie am 7. Spieltag, da war Mainz, glaube ich, Tabellenführer. Das sind halt immer so kuriose Sachen, die halt am Anfang der Saison passieren, weil eine Mannschaft dann einfach mal schneller in die Spur findet als andere. Und da ist jetzt halt die Frage, wie schnell Borussia in die Spur findet.
Das ist ja auch eigentlich immer das Wichtige, dass du am Anfang der Saison halt diesen Lauf entwickelst und reinkommst. Ne? Also gut, Leverkusen ist jetzt letzte Saison komplett durchgelaufen und hat dann gar kein Spiel mehr verloren. Aber ansonsten ein weniger extremes Beispiel ist ja nun mal, dass du einfach Ergebnisse brauchst am Anfang, weil die Spielkultur ja erst über die Zeit kommt. Und dann tut so ein Spielplan wie den Borussia jetzt gerade hat, hast es schon angesprochen, mit 4 Spielen, die du eigentlich gewinnen kannst und einem Auswärtsspiel in Stuttgart, was dann wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger sein sollte, hat es da eigentlich ganz gut. Und ich finde es immer interessant, weil davon ganze Saisons abhängig sein können. Ne? Je nachdem, wie gut man in diese Spur kommt und wie gnädig der Spielplan zu einem ist. Manchmal wird einem das auch direkt zerstört, wenn du jetzt am Anfang sofort die Bayern, Leipzig, Leverkusen hast oder so, dann wäre der Start für Borussia Dortmund natürlich schon ungemein schwerer und unangenehmer.
Definitiv. Also wenn ich da an die Saison denke, als wir AS Rom in der Vorbereitung da 4-1 geschlagen haben und Nobby Dickel beim ersten Heimspiel gegen MSV Duisburg dann angekündigt hat, dass wir diese Saison dann vielleicht doch eher ein gewichtiges Wort um die Meisterschaft mitsprechen und
1-3 verloren.
1-3 verloren und der Rest der Saison war auch nicht wirklich viel besser. Das ist so ein Prototyp für mich für so einen völlig missratenen Saisonstart und das sollten wir uns eigentlich auch tunlichst vermeiden.
Ja, und das ist auch vermutlich das, was für Nuri Sahin dann halt auch unangenehm werden würde. Ne? Da habe ich auch mit Christoph im ersten Slot heute schon ein bisschen drüber geredet, wie viel Zeit, wie viel Geduld ein Trainer bei Borussia Dortmund noch bekommt. Wir sprechen da in der Redaktion von schwarzgelb.de immer regelmäßig drüber, wann man einen Trainer auswechselt. Ich bin immer auf der.
Wir haben da durchaus unterschiedliche
Positionen. Ja, genau. Ich bin da immer auf der Seite. Das lasst jetzt die Leute doch mal machen. Ich hätte auch Edin Terzic jetzt nicht unbedingt direkt rausgeschmissen. Hat man ja auch offiziell nicht. Aber du hast immer genau die andere Seite. Du bist auch immer so der knallharte Champions League oder raus, oder?
Also für mich ist das grundsätzlich erstmal eine wirtschaftliche Leitplanke. Das hat man jetzt auch an den Geschäftszahlen gesehen. Wenn also so rund 40% des Umsatzes halt für die Gehälter rausgehen, da musst du einfach die Einnahmenseite konstant halten, weil durch die Fixgehälter hast du halt schon eine relativ hohe Grundbelastung, die du immer haben wirst, auch wenn du halt stärker Verträge mit die Premium basiert oder so sind. Aber ich glaube, letztendlich werden wir nie weniger als, weiß ich, 130, 140 Millionen im Jahr alleine Spielergehältern ausgeben. Und das kriegst du mittlerweile einfach nur hin, wenn du halt dauerhaft in der Champions League sind. Das ist mir heute nochmal durch den Kopf gegangen. Das war eigentlich, wir sind eigentlich in der Situation, die wir gar nicht mehr haben wollten. Nach unserer Beinahe-Pleite hieß es ja immer, wir wollen eigentlich gar nicht mehr so abhängig sein, dass wir halt in der Champions League oder damals, ja, der Europapokal der Landesmeister noch halt dauerhaft vertreten sein müssen. Aber anders kriegst du es heutzutage bei den Summen einfach nicht mehr hin. Also wenn du halt zu den Top 20 Vereinen gehören willst, hast du halt ein enorm hohes Gehaltsniveau und um das bedienen zu können, musst du halt dauerhaft Champions League spielen und das ist halt für mich die Hauptleitplanke, unter der jeder Trainer bei Borussia Dortmund seinen Job beginnt und die dem auch einfach bewusst sein wird, das ist seine Zielvorgabe, mindestens eine der ersten 4 Plätze. Terzic hat jetzt einfach nochmal Glück gehabt, dass auch mal der 5. Platz ausgereicht hat. Die anderen Trainer...
Na, weg ist er ja jetzt trotzdem.
Ja, aber das ist halt so die Grundleitplanke und natürlich hat das Dortmunder Publikum mittlerweile Erwartungen einfach. Das halte ich auch für ein Stück weit für natürlich. Wir sind jetzt in den letzten 30 Jahren 3-mal im Champions-League-Finale gewesen, wir hatten 5 Meisterschaften, 3 Pokalsiege, waren zwischendurch auch dann nochmal im UEFA-Cup-Finale. Mit so einer doch durchaus erfolgreichen Geschichte haben die Leute Ansprüche an das, was sie vom BVB sehen wollen. Und das ist dann auch einfach, dass man einen Verein wie Augsburg zu Hause dann halt auch, oder Heidenheim über 90 Minuten zu Hause halt auch dominiert und dann halt auch klar gewinnt. Und wenn es dann letztendlich halt nur ein 2-2 ist, das, dann ist halt sehr schnell Unruhe da. Und ich finde es, ich kann es halt auch zu einem großen Teil auch nachvollziehen.
Ja, nachvollziehen schon, wobei ich auch immer finde, dass da immer sehr schnell der Stab gebrochen wird über Mannschaft, über Trainer, wer auch immer. Der Trainer ist halt immer der Erste, der es abkriegt, weil das ja immer die Position ist, die man am leichtesten austauschen kann und da wird dann am ersten drüber geredet. Aber gerade auch so die Stimmung im Westfalenstadion, die kippt halt auch schon sehr schnell. Vieles ist davon abhängig, wie die Mannschaft auftritt, das sagst du ja auch, aber halt auch vom Ergebnis halt sehr doll abhängig.
Vom Ergebnis und auch vom Spielverlauf. Also ich finde auch, dass wir da auch in den letzten Jahren auch durchaus verwöhnt worden sind, auch von Einzelspielern. Also Dembélé, je nach, völlig ausgeblendet, wie er von uns gegangen ist, war ein super toller Kicker. Sancho in seiner ersten Zeit großartig. Bellingham, Haaland, das sind einfach richtig, richtig gute Spieler, die Fans der meisten anderen Vereine nie in ihrer eigenen Mannschaft zu sehen kriegen und die den Fans halt auch was Besonderes bieten können. Und das setzt halt auch, finde ich, aber so ein Level, so ein Maßstab, an dem die Auftritte von Borussia Dortmund dann auch oft gemessen werden.
Ja, irgendwo schon, musst du ja. Also, ne, wir sind zum Glück nicht mehr an dem Punkt, wo du finanziell so abhängig davon bist, dass du sonst halt pleite gehst, aber das Gedankenspiel wäre schon ganz interessant, was passiert denn mit Borussia Dortmund, wenn sie jetzt eben nicht nächstes Jahr in der Champions League spielen würden. Ne? Also keine Schulden und so und kein, ist jetzt nicht so, dass man dann wieder in den Tagesschauen gucken, in der Tagesschau gucken muss, ob der BVB jetzt noch weiter existieren darf oder nicht. Aber spielen wir es mal durch. Was passiert, wenn der BVB jetzt nicht in die Champions League kommt? Dann werden einfach viele Spieler verkauft werden müssen. Oder
also ob man direkt viele Spieler verkaufen muss, weiß ich nicht. Aber klar, du wirst halt so einen Transfer von 25 bis 30 Millionen, wirst du dann halt dir zumindest für eine Saison nicht mehr klemmen oder nicht mehr leisten können. Du hast halt Reserven, an die noch rangehen kannst, aber es wird auf jeden Fall sportliche Substanz kosten. Zumal wir jetzt halt auch eben nicht mehr so dieses große Tafelsilber haben, wie eben mit Sancho, Bellingham, Haaland, wo du sagen kannst, ja gut, dann verkaufst du einen Spieler, dann hast du auf einmal so das Geld, was in der Champions League Vorrunde hast, auch schon mit diesem Transfer drin. Haben wir jetzt nicht. Vielleicht haben wir da mal wieder jemanden mit Duranville oder wem auch immer. Stand jetzt haben wir nicht und es wird sportliche Substanz kosten. Es wird uns jetzt halt nicht komplett völlig aus der Bahn werfen. Aber spätestens in der zweiten Saison hast du halt auch wirklich wieder, stehst du unter massivem Druck, dann wieder da reinzukommen. Weil zwei Saisons ohne Champions League, dann droht man wirklich schon den Anschluss zu verlieren.
Wie schwer wird es in der neuen Spielzeit unter die Top 4 zu kommen? Also wir haben jetzt mit Blick auf die gesamte Liga dann auch, ne, wir haben Bayer Leverkusen als Titelverteidiger, die letzte Saison jetzt niemand in der Form auf dem Schirm hatte. Ich glaube, man konnte schon sehen, dass sie sich gut verstärkt haben und eine gute Rolle in der Liga spielen werden. Man hat Stuttgart, wo jetzt ein bisschen was vom BVB weggekauft wurde, die jetzt vielleicht ein bisschen darunter leiden, aber auch immer noch eine gute Mannschaft zusammen haben. Man hat Leipzig, die sich sowieso ja immer ihre Truppe zusammenbauen können, wie sie möchten. Und man hat die Bayern. Und dann gibt es Borussia Dortmund noch. Wo sortierst du die denn ein vom Potenzial?
Ist halt echt schwer zu sagen, weil auf der anderen Seite, wenn du die letzte Saison anguckst, als Fünfter hatten wir auch 16 Punkte Vorsprung auf den sechsten Frankfurt. Wenn Stuttgart nicht so eine absolut überraschende Saison gespielt hätten, wären wir halt immer noch mit weitem Abstand Vierter geworden und hätten trotz überschaubaren Fußballs halt wirklich noch sehr, sehr souverän die Champions League. Gut.
Für ja, aber Stuttgart hat ja diese Saison gespielt. Schaffen sie das nochmal?
Nein.
Das heißt, wohin
stürzen sie ab? Schon allein, weil ich den Schwaben überhaupt nichts gönne. Also, ich mag sie nicht und von mir aus können die ja gerne wieder versinken.
Aber glaubst du denn auch wirklich, dass die dann also wieder ins Mittelfeld kommen oder wo würdest du die einsortieren am Ende der Saison?
Ich glaube schon, dass das so eine Once-in-a-Lifetime-Saison von denen waren. Das konnten die eine Saison genießen, jetzt haben sie auch so ein bisschen gelernt, was es bedeutet, sich da vorne aufzuhalten. Das haben wir auch schon schmerzhaft erfahren, aber ich glaube nicht, dass Stuttgart es schafft, sich da dauerhaft zu etablieren. Ich würde sie halt auch wieder Platz 7 bis 10. Ja, es kommt jetzt halt auch natürlich noch die Doppelbelastung, das kennen die so nicht. Die Champions League hat jetzt zwei Spieltage mehr, das sind schon mal 8 englische Wochen. Das wird für die richtig knackig.
Also eher der Union-Berlin-Weg für Stuttgart.
Ja, ich hoffe mal.
Ja, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich traue Sebastian Hoeneß tatsächlich eine Menge zu. Und das da nochmal mit rumzureißen, die Mehrfachbelastungen, die könnte es tatsächlich ein bisschen kritisch machen.
Ich meine, was für mich so eine Blackbox ist so ein bisschen Eintracht Frankfurt. Die könnten durchaus die Rolle von Stuttgart einnehmen. Die haben halt immer Transfers, wo man denkt, in den letzten so zwei, drei Jahren, so, boah, da haben die richtig gut eingekauft. Aber die haben es halt nicht geschafft, das wirklich konstant mal so auf den Platz zu kriegen. Und ich glaube, wenn die es mal eine Saison schaffen würden, dann könnten die ja durchaus die Stuttgart-Rolle einnehmen.
Ja, so eine Überraschungsmannschaft hast du ja auch pro Saison dabei. Ne? Und dann wird es halt wirklich schwierig. Bei Leverkusen glaube ich nicht, dass die jetzt irgendwie.
Sie werden nicht so einen Durchmarsch machen wie in der letzten Saison, nicht. Aber.
Aber die sehe ich schon in den Top 4.
Zu den ersten 4 auf jeden Fall, ja.
Ja, und dann muss man gucken, wo der BVB da sich am Ende einsortieren kann und wird. Ganz so leicht, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch war, da in die Top 4 reinzukommen, dürfte es auf jeden Fall nicht werden in dieser Saison.
Da, um nochmal den Bogen zurückzuspannen zum Pokalspiel heute. Es wirkt jetzt heute auch nicht so, als ob die Mannschaft schon auf einem Stand ist, wo sie halt spielerisch wirklich halt auch dominieren kann, wo sie halt super viele Lösungswege hat. Das kann durchaus, um dann auch nochmal auf den Saisonstart zu gehen, es kann zäh werden. Und wenn man Pech hat und die anderen halt vernünftig abliefern, kann halt so ein zäher Saisonstart dann auch schon eine gewaltige Bürde werden.
Ja, also entweder ist es machbar, das Programm, wenn man sich in so einen Flow reinspielt, ne? Oder es wird halt wirklich, wie du sagst, zäh. Frankfurt zu Hause, haben wir schon drüber gesprochen, kann unangenehm sein. Wenn du dann da jetzt kein großes Erfolgserlebnis, also keinen Sieg hast und dann nach Bremen fährst, ist es auch erstmal nicht so, dass du da auf jeden Fall wieder was mitnimmst. Dann kommt Heidenheim ins Westfalenstadion.
Wobei Heidenheim jetzt auch wirklich
Qualität verloren hat. Ja, aber das dachten wir letztes Jahr auch.
Nee, also mit Beste, mit Kleindienst oder so haben die ja schon. Und wer war der Dritte im Bunde? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber die haben halt auch drei wichtige Spieler verloren. Und das kann für so einen kleinen Verein, kann den schon ordentlich das Genick brechen.
Das stimmt, ja. Und das zweite Jahr Bundesliga ist ja meistens auch wieder das Schwierigere. Ja, und dann geht es nach Stuttgart halt. Das kann dann auch wieder schwer werden. Das hatten wir ja sowieso eben schon gesagt. Und dann nochmal, wenn du diese vier Spiele im Nacken hast, im fünften Spiel dann abzuliefern, wenn Bochum kommt, ist dann vielleicht auch nicht unbedingt der Selbstläufer.
Aber wir denken positiv.
Wir denken immer positiv, genau. Außer vielleicht, wenn wir über die Champions League reden wollen. Da hast du gerade schon angesprochen, dass die, dass sich das geändert hat, dass die Champions League ja jetzt noch größer geworden ist. Ich muss gestehen, dass ich das neue Konzept auch noch nicht so hundertprozentig verinnerlicht habe. Aber wir haben keine einzelnen Gruppen mehr, sondern wir kriegen Gegner zugelost, spielen gegen jeden Gegner zweimal und dann entwickelt sich daraus eine Gesamttabelle. Ist das richtig?
Spielen wir gegen jeden Gegner zweimal?
Ich glaube schon.
Ich meine, es sind sieben unterschiedliche.
Ach Gott, ich habe schon Quatsch erzählt.
Also
guck, einmal gegen jeden Gegner, aber dann gegen sieben verschiedene. Acht. Na guck mal, das hätte ich vielleicht doch noch rausschreiben sollen und nicht nur die Frage notieren sollen, was halten wir von der neuen Champions League. Aber dafür ist das live. Also 8 verschiedene Gegner, jeweils auswärts und zu Hause.
Also wegen dieses Konzeptes kann ich irgendwie, also fällt es mir schwer, die neue Champions League ernst zu nehmen. Es wirkt halt nicht wie so ein gewohnter, ernsthafter Wettbewerb. Also auch schon die Gruppenphase ist ja eigentlich nicht das, was wir damals als Europapokal kennengelernt haben. Aber dann so eine Liga mit Gegnern, gegen die man alle nur einmal spielt,
aber komisch. Der zweite Teil meiner Aussage war doch richtig, dass dann alles untereinander geschmissen wird und dann wird irgendwo geschnitten und dann kommt die obere Hälfte weiter in die nächste Runde.
Ich meine, die ersten 8 kommen direkt ins
Achtelfinale. Da wird genickt, ja.
Und
da auch.
Und der Rest spielt, und
der Rest spielt
oder die nächsten 4 oder alle spielen. Die spielen nochmal eine Playoff, ja. Ja. Und es rutscht keiner mehr in die Europa League.
Also quasi nochmal Playoffs dann so gesehen und der Rest ist weg.
Aber wir sind ein Fachmagazin.
Wir sind absolut ein Fachmagazin. Ich frage mich jetzt nur eher, ob die Leute, die das jetzt uns erklärt haben, ob die so schlau sind, dass sie sich da rein, dass sie das halt sofort verstanden haben oder ob die Regeln doch leicht sind. Und er hat es viermal durchgelesen, dann bin ich ein bisschen beruhigt. Gut. Was halten wir denn davon? Du hast gerade schon gesagt, es ist halt nicht mehr so ganz das, was es mal sein sollte. Es ist auch im Prinzip ja einfach eine Super League durch die Hintertür. Ne? Das wollten sie also, jetzt nicht haben und ja. Jetzt haben sie es doch irgendwie.
Also die versuchen halt ein Problem zu beheben mit einer Lösung, die nicht zum Problem passt. Der Ansatz ist ja, man will ja auch so diesen relativ häufig belanglosen letzten Spieltag, weil die Gruppen schon entschieden sind, aushebeln. Aber es liegt nicht da am Spielsystem, sondern es liegt einfach daran, dass einfach auch die Top-Mannschaften viel zu viel Geld gekriegt haben und weiterhin viel zu viel Geld kriegen, dass das Leistungsgefälle zu groß ist. Wenn da in der Champions League mittlerweile Ergebnisse gegen belgischen Vertreter oder gegen griechischen Vertreter von 5-6-0 oder teilweise auch mal 7-0 keine Seltenheit mehr sind, dann ist einfach das Problem, warum der Wettbewerb unattraktiv wird und nicht, ob man jetzt in der Gruppenphase spielt oder in einem Ligensystem.
Ja, und auch immer wieder, ne, dass du immer prinzipiell gucken kannst, es sind immer die gleichen Mannschaften im, ist jetzt egal, welche Runde man nimmt, Halbfinale, Viertelfinale oder so, Achtelfinale ist vielleicht noch die Runde, wo noch am ehesten mal andere Mannschaften reinrutschen.
Jetzt komisch nach dieser Saison.
Das ist komisch, dass jetzt nach Borussia Dortmund im Finale
zu sagen. Für uns war es ein positiver Betriebsunfall. Ich glaube auch die UEFA war mit uns nicht so glücklich, die hätte vielleicht auch lieber PSG oder so im Finale da gesehen.
Ja, und dann hast du halt, ne, schon gesagt, die kriegen halt nur nochmal Geld dafür, dass sie so weit gekommen sind, um sich noch weiter abzusetzen von dem Rest. Das Prinzip kennen wir aus der Bundesliga ja auch, ne? Borussia Dortmund ist jetzt einer derjenigen, die davon profitieren, aber so richtig geil und so richtig fair ist es ja schon lange nicht mehr eigentlich.
Ja, wie gesagt, unsere letzte Saison war spielerisch überschaubar. Es war kaum einer wirklich mit dem Fußball zufrieden und wir sind trotzdem noch 16 Punkte vor dem Europa-League-Teilnehmer. Das sagt irgendwie auch sehr viel aus. Auch wenn es eine Momentaufnahme ist, aber ich glaube, in der Vorsaison war der Fünfte auch schon 9 Punkte oder so vor dem Sechsten.
Was mich bei der Champions-League-Reform immer noch so ein bisschen überrascht, ist, dass es von Spielerseite so still geschluckt wird. Also da sind es ja einfach noch mehr Pflichtspiele, die auch auf die Spielerseite einregnen. Ne? Die Premier League hat noch mehr Spiele als die Bundesliga zum Beispiel. Wenn du in der Champions League weit kommst, hast du diese Gruppenspiele in Anführungszeichen mehr. Und dann bist du ja am Ende bei 50, 60 Spielen ganz schnell in der Saison, wo es jetzt noch eine Club-WM gibt am Ende der jetzt beginnenden Spielzeit, wo du aus einer EM kommst. Und die nehmen das alle so hin. Also ab und zu hört man mal was davon, dass manche Spieler oder Trainer das nicht so geil finden, aber die meisten nehmen es ja doch hin und machen damit weiter.
Ja, und mittlerweile denke ich auch einfach, ist euer Problem. Also wir hatten ja am Anfang der Saison die Proteste gegen den Investoren, dieses ganze Investorenkiste, spielt ja auch einfach damit rein, mit viel mehr Geld im Fußball, viel mehr Spiele. Und gegen die Proteste kamen dann halt Aussagen von Spielern, warum macht ihr das denn? Ihr stört unseren Spielrhythmus. Und dann denke ich, okay, wenn ihr euch da nicht mal so ein bisschen solidarisieren könnt und nicht erkennt, dass es halt eine grundsätzliche Entwicklung ist, die auch euch betrifft, dann ist es leider, ist es euer Pech und wenn es ist eure Gesundheit und dann seid ihr in allererster Linie dafür zuständig, mal zu sagen, nein, das ist zu viel. Sie verdienen halt auch natürlich halt auch an dem ganzen System, das gehört halt auch dazu.
Ja, aber auch ihnen liegt ja was daran, das möglichst lange zu tun, ne? Und wenn ich mich dann da wieder verletze, dann kann ich es vielleicht dann halt auch wieder nicht so lange und nicht so lange diesen Sport auf dem Niveau betreiben, dass ich noch das Maximale an Geld daraus holen kann.
Ja, aber dann müssen die halt auf ihre Vereine einwirken, dass die Rabatt machen. Aber das ist ja nicht so. Wir werden ja auch in der nächsten Sommerpause bei der Club-WM starten. Und die Spieler starten auch für ihre Nationalmannschaften. Und bei dem, wenn es halt eine Super League mal gibt, abgekoppelt von der UEFA Champions League, die dann auch in der Sommerpause ausgetragen werden, dann werden sie auch teilnehmen, beziehungsweise die Clubs werden sich melden und die Spieler werden halt nichts dagegen sagen und sind halt auch alle erwachsene Leute, die sind halt auch für sich selbst verantwortlich.
Man hört dann ab und zu mal die Forderungen nach irgendwelchen Gewerkschaften, Spielergewerkschaften, da hat Mats Hummels, glaube ich, ja auch eine kleine Geschichte mit, dass er da mal was zugesagt hat, aber das war's dann auch meistens, ne? Dann wird das mal wieder angesprochen, dann ist es mal wieder 2 Wochen in der Zeitung und dann geht's weiter.
Ist halt letztendlich auch eine Sache, wenn du halt um einen neuen Vertrag pokerst und du sagst deinem Verein, entweder krieg ich 2 Millionen mehr oder ich wechsle, dann steht der Verein auch irgendwo in der Verpflichtung, die 2 Millionen mehr irgendwo herzunehmen. Und das ist dann halt diese Entwicklung, mehr Spiele.
Ja, mehr Spiele, verteiltere Spiele, wie wir es in der Bundesliga haben, auch verteilte, und wir haben es in der Bundesliga noch gut, wenn wir es im internationalen Vergleich sehen, wo es fast nur noch Einzelspiele in manchen Ligen gibt. Aber ja, das ist die Entwicklung des Fußballs und ich glaube, die können wir halt auch einfach nicht mehr bremsen. Wir haben jetzt zumindest als, also wir als Fans, wenn man das jetzt so sagt, konnten zumindest diesen DFL-Investorendeal abweisen und verhindern.
Das fand ich richtig, richtig gut. Das fand ich auch sehr wichtig für uns Fans. Weil letztendlich ist Fanpolitik in meinen Augen in den letzten fast 10, 15 Jahren eher so ein schleichender Rückwärtskampf. Also die Vereine kommen mit neuen Ansätzen, die halt für die Fans Nachteile bringen, und man versucht dann halt auch immer das nur so ein bisschen abzufedern. Man kann die Entwicklung nicht stoppen, man versucht halt nur die Nachteile nicht so groß werden zu lassen, wie sie eigentlich angedacht sind, und da fand ich das jetzt halt auch einfach mal wirklich zu zeigen und das auch auf richtig großartige Weise, also mit irgendwelchen ferngeleckten Autos und Flugzeugen, fand ich mega witzig. Oder die Aktion, wo war das, in Hannover 96, die zusammen mit dem die Zahlenschlösser ans Tornetz gemacht haben. Und in der
ich erinnere mich an die Aktion, aber wo es war, weiß ich auch nicht, aber ja.
Ich meine, das war, fand ich richtig gut, fand ich tollen Protest, und ich fand es auch echt witzig oder wichtig, dass da am Ende auch mal ein kompletter Erfolg dahinter stand.
Ich fürchte, wir sind da noch um einige lustige Aktionen drumherum gekommen, weil es ja dann doch irgendwie relativ schnell und relativ aus dem Nichts dann ja abgewendet wurde. Ich glaube, da wurden schon einige Bestellungen gemacht und einige Vorbereitungen getroffen für weitere Proteste in anderen Formen. Aber vielleicht sehen wir die dann beim nächsten Streitthema. Für das halte ich es wirklich auch wichtig, dass man beim nächsten Streitthema das halt im Rücken hat, dass man gesagt hat, da hatten wir Erfolg mit unseren Protesten, das konnten wir abwenden. Dann kommt das vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal auf den Tisch. Ja, jetzt haben wir am Ende noch einen gesamtfußballerischen Rundflug gemacht, aber ich glaube, dabei können wir es bewenden lassen und den Tag der Trinkhallen zumindest für uns beenden. Hier geht es aber nachher nochmal weiter. Ich glaube, Sachma ist noch dran nach uns. Da wird auch fleißig genickt und darf jetzt die Leute noch weiter unterhalten. Schwarzgelb.de gibt es im Internet zum Lesen und eben als Podcast auf die Ohren überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, auf YouTube sind wir auch. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf eine tolle neue Saison mit dem BVB, die dann hoffentlich ein bisschen schöner und erfolgreicher, es klingt auch wieder komisch nach dem Champions-League-Finale, aber erfolgreicher wird als die letzte Saison. Danke, Sascha, fürs Einspringen. Und
tat gar nicht weh.
Tat gar nicht weh, hat er auch gut gemacht. Kann auch reden und nicht nur schreiben. Danke an alle fürs Zuhören und auch an diejenigen, die es sich im Nachhinein dann aus der Dose quasi angehört haben. Und allen, die jetzt noch hier sind, noch einen schönen Tag der Trinkhallen. Vielen Dank fürs Zuhören und her BVB. Jo, tschüss.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.